Was? Ich soll kurbeln?
Ja, hast
okay, dann
auch.
Kurbel ich.
Willkommen zum SEO-Date-Podcast, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronberg, Folge 6. Heute mit den Themen.
Du bist
ich fange an mit Themen. Oh. Housekeeping.
Housekeeping?
Ja, okay. Das erste Thema.
Passage Ranking in Deutschland.
Ein Zwischenfazit zum Update-Sommer.
Google zeigt jetzt Ranking-Faktoren für Suchergebnisse an.
Der Ranking-Faktor Safe Browsing.
Das AMP-Symbol.
SEO durchsetzen.
Und wie immer SEO Jobs.
Okay, unser erstes Thema Housekeeping wollten wir kurz uns bedanken, weil wir sind in den iTunes-Charts unter den Marketing-Podcasts auf Platz 10 hochgerutscht, war die Peak-Position. Können uns das selbst irgendwie noch nicht ganz erklären, warum so hoch. Auf jeden Fall schon mal danke an alle Hörer, die irgendwie jetzt seit 6 Folgen sich haben nicht abschrecken lassen und uns weiter zugehört haben. Und auch danke an alle neuen Hörer. Hatten ganz gutes Feedback bekommen für die letzte Folge, dass wir da mal so ein Case durchgegangen sind, da mit Futalis. Und ja, danke an alle Zuhörer. Hatten wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit dem Sommerloch, dass das Podcast-Angebot vielleicht nicht so groß war zu dem Zeitpunkt, aber haben uns auf jeden Fall tierisch gefreut. Und
ja, und also die Resonanz insgesamt ist ja viel, viel größer, als wir erwartet haben. Also
total. Motiviert uns weiterzumachen, vielen Dank. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da genau die Ranking-Faktoren bei diesen Sachen sind. Also
ich auch nicht.
Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt nur Downloads sein, sondern irgendwie auch, wie viele Minuten die Leute zuhören oder wie weit das zu Ende hören. Ja. Ich habe so einen ehemaligen Praktikanten, der bei iTunes arbeitet. Den habe ich vor Jahren schon mal angehauen. Damals ging es mehr um diese App Store Rankings. Da wollte ich gerne so ein paar Insights haben.
Mao, was du mal gemacht hast?
Genau.
Okay.
Mao war für
Mobile Application Optimization.
Genau. Hat es auch geschafft, mal bei 2 Kunden, also für bezahlte und unbezahlte Apps auf Platz 1 da zu kommen.
Wie, und dann weißt du nicht, welche Ranking-Faktoren?
Ja, man hatte so ein paar Ahnungen, was es sein könnte, woran es liegt. Aber er hat da jetzt keine Insights verraten. Also er war seinem Arbeitgeber Apple dann deutlich loyaler gegenüber als mir, was ja völlig in Ordnung ist. Okay. Aber immerhin konnte ich ihm damals entlocken, dass damals war die Situation, dass die Redaktion noch in London saß komplett für auch diese Empfehlung. Und bei Facebook war es noch möglich, da sehr viel zu filtern. Da konnte man zum Beispiel dann so eine Kampagne starten, dass man sagt, also eine Werbekampagne für Apps und sagen, zeige diese Kampagnen nur Apple-Mitarbeitern und auch nur denen, die in London wohnen. Und dann waren es irgendwie noch 10 Stück oder sowas oder 20.
Okay.
Bezahlen dann auch nur pro Klick, also wenn die da draufklicken, da hast du dann da irgendwie 5 € für die Kampagne ausgegeben. Aber die App Store-Redaktion hat den Eindruck, dass du da eine riesen Werbekampagne für diese App machst, weil die halt bei Facebook ständig die Werbung dafür gesehen haben. Und es hat lustigerweise bei beiden Apps geklappt, dass die dann wirklich auch Empfehlungen der Apple-Redaktion waren, so Apps der Woche. Wobei es waren auch starke Apps. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeinen Zusammenhang gab, dass wir diese Facebook-Kampagne geschaltet haben. Also vielleicht hätten sie auch so drüber geschrieben, weil das wirklich gute Apps waren. aber zumindest war es eine schöne Geschichte, die man auch seinen Kunden dann erzählen konnte. Guck mal, wir haben hier für 5 € eine Kampagne geschaltet und das haben die Apple-Mitarbeiter
ich meine, das ist ja dann sachlich richtig,
in London gesehen, ne? Genau. Ja. Und wir sind hier redaktionell Tipp der Woche. Geht heute leider so nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, was da bei dem Podcast die Ranking-Faktoren sind. Also wenn einer von den Zuhörern das zufällig weiß, schreibt uns gerne.
Ja, irgendwie sehr
unter
gerne.
podcast@seo-date.com. Das, weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche guten Artikel dazu, schickt uns da gerne einen Link oder so. weiß gar nicht, ob das so untersucht ist wie die Google Rankings.
Nö, weiß ich auch nicht. In Zypern oder Malta, wo war das noch?
Zypern, wo genau. In Zypern waren, sind wir sogar bis auf Platz 1 der Marketing-Podcasts geklettert. Da, ich glaube, da sitzt ein Teil so dieser Glücksspiel-, Poker-, Sportwetten-, SEO-Bande, bildet Banden.
Nein.
Da teilweise auf Malta, glaube ich, aber ich glaube Zypern auch so ein bisschen. Okay. Vielleicht kommen da ja die Zuhörer, aber wahrscheinlich braucht man auch.
Sie wollen dann auch mal ein bisschen Whitehead.
Ja, in Zypern wird das Angebot an Marketing-Podcasts überschaubar sein.
Vor allen Dingen an deutschsprachigen.
Ja, ist schon lustig, aber vielleicht hören da irgendwie, reichen da irgendwie 3 Zuhörer oder so um.
Oder einer. Ich
weiß nicht. Also auch einer ist schon toll, wobei wir jetzt ja sehr whitehattig sind. Und,
ja, sag ich ja.
Ja, ja. Das, ich weiß gar nicht, ob man da in diesem Sport- und Wetten- und Pokerbereich damit so weit kommt. Aber auch da musst du letztendlich wahrscheinlich, wenn du langfristig ranken willst, das auch so machen. Ne? Habe ich selbst noch nie drauf optimiert in diesem Bereich.
Ich treffe dazu auch keine Aussagen.
Okay, gehen wir lieber zum nächsten Thema.
Genau.
Bilden wir eine Passage zum als perfekten Übergang zum Passage Ranking.
Genau, das gab es ja in den USA schon Anfang des Jahres.
Ja.
Ne? Und gibt es jetzt auch in Deutschland, dass zu Suchanfragen einzelne Passagen ranken. Und Google sagt, dass sie bei langen, weniger gut strukturierten Seiten so halt Inhalte finden können, vor allen Dingen für spezifischere Queries, haben sie geschrieben in ihrem Blogpost. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass man all seine schlechter strukturierten Seiten nicht trotzdem optimieren kann, aber es hilft diesem Seitentyp halt tatsächlich auch da einfach besser zu performen und hilft natürlich Google wieder mehr Klicks bei sich zu behalten.
Ja, also Google wird da noch mehr wieder zur Antwortmaschine praktisch, ja, also genau. als Nutzer. Ja, sieht man schon direkt die Antwort. Ich habe hier so einen Screenshot, dass die Suchanfrage Mandeln karamellisieren, wo leider nicht Chefkoch hängt, sondern einfach backen.de. Aber ja, wenn man sich das auf dem Smartphone anschaut, nimmt das praktisch den ganzen Bildschirm den Platz ein mit mehreren Fotos, also so fast Schritt-für-Schritt-Anleitung und eben Text. Das Besondere an so einem Passage-Ranking ist halt, wenn man draufklickt auf den Treffer, dass dann die Passage mit diesem Satz, der da gezeigt wird, praktisch gehighlightet wird, wie mit so einem Marker da irgendwie so hervorgehoben, Textmarker, genau. Insofern glaube ich, dass es technisch auch nur mit dem Chrome-Browser funktioniert. Ich weiß nicht, ob andere Browser das übernehmen, aber also wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja, ähnelt sehr so dem Featured Snippet, finde ich, vom Treffer, bloß dass es eben auch noch auf der Seite dann praktisch markiert ist und du direkt da diese Sprungstelle hast in den Text rein, sodass der Nutzer direkt dieses Zitat wiederfindet auf der Seite.
Wobei jetzt Mandeln karamellisieren, das würde ich jetzt nicht unbedingt als super spezifische Long-Long-Long-Tail-Query bezeichnen.
Nee, also das ist durchaus
Google hat ja in dem Blogpost, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Google hat ja in diesem Blogpost geschrieben, dass gerade für spezifische Suchanfragen das Passage Ranking halt die Methode der Wahl sozusagen ist. Und Mandeln karamellisieren.
Ja, also wenn man sich die Keywords anschaut, da sind durchaus recht populäre Sachen dabei. Also bei einem Kunden von mir ist es so, dass sogar das bisherige Hauptkeyword von dem da betroffen ist.
Betroffen?
Also ja, was heißt also betroffen
von
Passage. Insofern ist es einerseits sehr schön, da praktisch Treffer Nummer 0 oder 1 zu haben.
Ach so, meinst du das?
Je nachdem, wie man zählen will, und sehr prominent. Aber was wir da zum Beispiel deutlich sehen, ist, dass die CTR geringer geworden ist, weil einfach die Antwort da im Prinzip schon steht für viele. Ich würde mich trotzdem nicht beschweren, weil es ist halt auch ein starker Vertrauensbeweis, glaube ich, dass Google sagt, du bist da die Koryphäe und gibst da irgendwie die beste Antwort. Das ist wahrscheinlich dann schon ganz gut. Und die Leute, die dann sich mit der kurzen Antwort zufrieden geben, die hätten da wahrscheinlich eh keine größere Conversion auf der Seite vielleicht dann noch gemacht. Also ich würde jetzt nicht freiwillig an Wettbewerber diese Position abgeben, nur um eine höhere CTR zu haben, weil Position 2 wahrscheinlich dann eine noch definitiv noch geringere CTR hat.
Da sagst du gerade was, Conversion. Also ja. Ich habe das jetzt vor allen Dingen bei informationalen Suchen gesehen. Ja. Die nicht notwendigerweise eine Conversion im Sinne eines Kaufs beispielsweise haben oder einer Buchung. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht? Also weil die Projekte, die ich halt sehe, da habe ich die bei den Lokalen beispielsweise nur die informationalen Suchen gesehen. Und da ist nichts mit großartiger Conversion.
Ja, ich glaube, die Zeit ist jetzt kurz und insgesamt das Suchvolumen auch zu gering, um da statistisch schon zu sagen, dass es später dann irgendwie auch weniger im Warenkorb gelandet oder seltener, um das wirklich signifikant sagen zu können. Der Punkt ist, man hat ja auch nicht wirklich eine Alternative. Also sagen wir mal, du könntest irgendwie jetzt verhindern und gehst dann freiwillig auf Platz 2 und lässt einem anderen diesen Platz mit dem Passage Ranking. Da Platz 2 hat ja definitiv eine noch schlechtere CTR dann. Also da ist ja nichts gewonnen durch. Also insofern nimmt man es, glaube ich, eher mit. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Der Punkt ist, man kann es sich in den SEO-Tools rausfiltern. Also diese Treffer haben einen besonderen Bestandteil in der URL, damit Google das dann halt auch da weiterleiten kann. Da ist dann halt diese Zeichenfolge Doppelpunkt, dieses geschwungene, wie heißt das?
Immer noch Tilde.
Tilde, genau, du hast es mir gestern schon erzählt. Und das sieht im Prinzip aus wie so ein gespiegeltes S, was auf dem Rücken liegt.
Ich glaube, die meisten wissen, was eine Tilde ist.
Musiker wissen das, glaube ich, eher. Da gibt's
die
nennen
das aber Doppelschlag.
Die zeichnen einen Doppelschlag damit aus, ne? Genau. Habe ich gegoogelt, um ein bisschen hier Kompetenz vorzutäuschen, musikalische. Also Doppelpunkt, Tilde, Doppelpunkt, Text. Wenn man das im Prinzip einen String sucht, können wir auch nochmal in die Shownotes reingeben. Dann kann man es einfach kopieren. Und dann in den SEO-Tools praktisch die URLs danach filtert, für die man rankt. Dann wird es angezeigt. Interessanterweise, also zumindest bei Chefkoch war es jetzt so, dass bei Matrix-Tools ich da deutlich mehr Treffer bekommen habe als bei Sistrix. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Schwer zu sagen. Also vielleicht Sistrix erhebt täglich die Daten. Also ein paar von denen verschwinden ja auch wieder nach einer Woche. Kann sein, dass und Matrix hat da wöchentliche Daten, dass in einer Woche sich da einfach mehr Beispiele ansammeln. Und das kann ein Grund sein. Ich weiß auch nicht, ob Sistrix die alle als organischen Treffer wertet. Also weil das ja, kannst ja definieren, ist das Position 0, ist das Position 1. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren und ihr was für Tools ihr da immer auch habt, seht ihr dann ja die Ergebnisse. Ist, glaube ich, ganz interessant, das mal so ein bisschen zu erforschen, bei welchen Keywords das so auftaucht. Genau, gefunden hat es übrigens, glaube ich, in Deutschland der Valentin Plätzer mal wieder. Der ist ja da immer sehr aktiv, was so die Beobachtung der SERPs und Änderungen von Features angeht. Da nochmal danke für den Fund. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, der wechselt jetzt ja von Burda zu T-Online. Da wird auch viel Erfolg bei T-Online haben, bin ich mir sicher. Die sind eh ziemlich stark geworden, finde ich, T-Online. Also finde ich, sind jetzt ja nicht so die erste Marke, an die man denkt, wenn es um Nachrichten geht. Aber, also klassisch jetzt. Also die haben jetzt nicht irgendwie 300 Jahre Verlegergeschichte, wie manche Medienhäuser. Aber sind, was die Sichtbarkeit angeht, da echt ziemlich oben mit dabei. Ne? Und demnächst dann wahrscheinlich mit dem Valentin noch mehr, weil das hat er ja auch schon bei Burda super gemacht.
Also ich weiß jetzt nicht, auf welchen, beziehst du dich auf Matrix oder auf Sistrix?
Verschiedene Tools, also auch Anteil dort in den Schlagzeilen. Also ich hatte im Hinterkopf eigentlich Marktanteil praktisch in diesen Schlagzeilenboxen.
Alles klar, weil also die organische Sichtbarkeit wird als eher rückläufig ausgewiesen bei Sistrix.
Ja, von der, ne? Dreht er sicherlich. beobachten wir, wird spannend. Aber haben die, glaube ich, einen guten Move gemacht. Er darf uns, glaube ich, auch in München bleiben. Obwohl die ja irgendwie, ich glaube, die wiederum sitzen in Frankfurt, der Online. Das ist wahrscheinlich aus dem, damals, als noch der Telekom gehörte, in so einem Darmstadt, oder Darmstadt, oder ja. nicht Frankfurt, glaube ich. Wobei das gehört ja wieder zu Ströer, das sind so Außenwerbeleuten, die ja wiederum dann da bei Köln sitzen. Aber
ja, vielleicht hat sich auch da durch Corona eine eher dezentrale Kultur, was die Offices angeht. Ja.
Nee, ich hatte mich schon gefreut, dass er ins Rheinland kommt, wir noch einen tollen SEO kriegen, aber er darf wohl weiter von München aus arbeiten.
Vielleicht besucht er uns ab und mal hier im Rheinland.
Ja, aber zeigt sich, dass sich was tut. Ich hatte heute auch noch gelesen, dass viele, dass Apple anscheinend gerade einige Mitarbeiter verliert. Und das wird vermutet, dass daran liegt, dass Facebook und Google zum Beispiel da offener sind, dass Leute im Homeoffice arbeiten können. Und Apple die Leute versucht eher wieder ins Büro zurückzukriegen, dass da einige keine Lust drauf haben.
Das ist erstaunlich, dass Apple das so handhabt. Weißt du das gesichert oder ist das nur so eine,
war
so eine Überschrift?
Erstmal ein Gerücht, also das war jetzt nicht ganz genau belegt und mit Einzelinterviews, aber so eine erste Vermutung.
Okay.
Also ich glaube, das kann durchaus ein Faktor werden, so für Attraktivität von Arbeitsplätzen.
Das denke ich auch auf jeden Fall. Es würde mich halt nur bei Apple ein bisschen erstaunen, ehrlich gesagt.
Jetzt eine Kollegin bei Chefkoch, die leider auch geht, aber die hat bei ihrem neuen Arbeitsplatz auch zugesichert bekommen, eben, dass sie von zu Hause aus arbeiten kann. Ich glaube, sonst wäre die wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weil das ist schon, wenn du es einmal erlebst, was durchaus ist, was man, glaube ich, gerne behalten möchte.
Also ich...
Ja, aber kommen wir auch ein bisschen vom Thema.
Stimmt, ich weiß mir jetzt doch nicht aus. Ich hätte noch zwei Anmerkungen gehabt, aber die verkneife ich mir für irgendwann anders.
Okay, hast du noch was zum Passage Ranking oder sollen wir weitermachen?
Nee, das mit der Tilde hast du gesagt.
Tilde,
machen
genau.
Machen wir weiter.
Okay. Weißt du denn einen Shortcut für Tilde?
Nee, den weiß ich nicht.
Ich auch kopiere nicht. Das. Also, würde ich auch so machen, einfach Copy-Paste.
Ja. Genau.
Deswegen schreiben wir es in die Shownotes,
dann kann damit ihr das kopieren könnt.
Genau. Okay. Kommen wir als nächstes Thema zum Zwischenfazit, zum Google Update Sommer 2021. Da seit der letzten Sendung ist ja irgendwie noch ein bisschen mehr dazu gekommen.
Das Link-Spam Update.
Genau. Interessant finde ich, dass Google das nochmal einzeln irgendwie durchführt, weil das ist ja eigentlich, also das Pinguin Update steht ja eigentlich so ein bisschen für Link-Spam. Mhm. Und das ist ja inzwischen praktisch in den regelmäßigen Dauerbetrieb. Da sagt Google ja, das läuft praktisch ununterbrochen, mehr oder weniger live.
Ja.
Warum die jetzt nochmal halt ein eigenes Link-Spam-Update ausrufen? Finde ich interessant.
Ja, mir ist jetzt entfleucht, was genau das Ziel dieses Link-Spam-Updates war. Ja. Sie haben es aber gesagt.
Sie haben es ausprobiert. Zwei, glaube ich, Arten von Links dort besonders hervorgehoben. Das eine waren Gastbeiträge und da haben die zum Beispiel auch auf die Autorenbox hingewiesen. Also Links praktisch nicht nur aus dem Gastbeitrag selbst heraus, sondern auch aus der Autorenbox heraus. Und das zweite waren Affiliate-Links.
Ach genau, Affiliate.
Ja. Genau. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das nochmal so Sonderfälle von Links sind, die vielleicht mit dem Pinguin Algorithmus, wie immer der läuft, nicht perfekt erfasst werden oder erkannt werden. Also dass die einfach speziell sind. Also jetzt wieder absolut ins Blaue geraten. Nur mal als Beispiel. Mhm. Sagen wir mal, beim Pinguin-Update würde es eine Rolle spielen, wie häufig Links tatsächlich angeklickt werden. Ups, da. Eine frische E-Mail. Also nehmen wir mal an, dass das wäre irgendwie ein Signal für den Pinguin, nur Links, die auch einigermaßen häufig angeklickt werden oder abhängig davon, wie häufig sie angeklickt werden, werden sie gewichtet. Und ein Link, der praktisch überhaupt nicht angeklickt wird, würde gegen null gewichtet werden und wirkungslos sein. Damit könnte man, glaube ich, viel von diesen gekauften Links entwerten, weil die irgendwie auf Webseiten sind, die kein Mensch besucht, nur irgendwelche Crawler.
Ja.
oder irgendwie versteckt eingebaut sind, dass da kein Mensch einklickt, oder total unpassend sind und kein Mensch die anklickt. Ich glaube, die könnte man damit ziemlich gut eliminieren. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass es Linktypen gibt, die trotzdem halt geklickt werden, und dazu würde ich zum Beispiel sowas wie Affiliate-Links zählen. Also wenn du, sagen wir mal, irgendwie einen Vergleichsartikel hast, die besten Gemüseschneider, und dann geht's da irgendwie einen Link in den Shop rein, werden die Nutzer, also wenn es ein hilfreicher Artikel ist, ja durchaus auf den Link draufklicken. Die Frage ist, sollte deswegen die Zielseite besser ranken, weil das kann ja durchaus irgendwie so gekauftes Zeug sein, oder dass das sehr einseitig irgendwie alles zu Amazon fließt und solchen Sachen. Also nicht immer nur Amazon, aber in verschiedenen Marktsegmenten, dass da vielleicht ein großer Affiliate-Player ist, der dann alles absahnt und die anderen nicht.
Nur, warum sollte das nicht abgedeckt sein von den bisherigen Vorgehensweisen von Google? Warum sollte man das speziell nochmal, sollte man da nochmal eine spezielle Gewichtung reinbringen?
Also wie gesagt, wenn, das ist ja nur ein Beispiel, ein theoretisches, wenn bisher so eine Erkennung.
Wo ist da die Grauzone, die Google bisher nicht abgedeckt hat?
Also wie gesagt, wenn so eine Erkennung bisher zum Beispiel darauf basierte, wie es denn tatsächlich geklickt wird, kann es ja sein, dass es Sonderfälle gibt, die eigentlich ganz gut geklickt werden, insofern da so ein Mechanismus nicht greifen würde, aber die man trotzdem nicht als Linksignal haben möchte. Weil,
warum nicht einfach den Wert auf Null setzen?
Ja, das machen sie jetzt ja vielleicht bei dem Update. Dass sie sagen, ja,
wozu das announcen? Also warum nicht einfach unter der Hand weiter so machen wie bisher, die Links so bewerten, wie sie das halt bisher für richtig erachtet haben, und daran tweaken?
Ja, das kann ja sein, dass das jetzt eine einmalige Aktion ist, die dann auch nicht dauerhaft läuft. Also und vielleicht will auch so ein Google-Ingenieur ein bisschen Fame mal und so, wir haben hier einen neuen Algo und ihr alle dürftet euren im Sommer announcen und
finde ich auch mal
was. Wir wollen jetzt auch mal irgendwie
ein
Update haben. Keine Ahnung. Oder ja, was ist deren Interesse, das überhaupt zu updaten? Also irgendwie wollen sie ja vielleicht Transparenz schaffen oder genau das Gegenteil, indem sie so viele nennen, dass du eben nicht mehr die Wirkung der einzelnen Updates dann erkennen kannst.
Also noch eine Nebelkerze mehr, oder wie?
Ja, vielleicht hat das ja wirklich in gewissen Bereichen, müsste man jetzt mal gezielt suchen, ob im Affiliate-Bereich oder Gastbeiträge-Bereich irgendwelche Seiten da irgendwie jetzt gerade stärker verloren haben. Also vielleicht haben sie ja schon befürchtet, dass da irgendwie ein paar Bewegungen gibt, die sonst schwer zu erklären wären. Mhm. Und ja, gerade im Affiliate-Bereich könnten das auch Werbekunden sein. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache, dass sie es überhaupt einzeln angekündigt haben, zeigt ja, dass da irgendwie, gerade was diese beiden Linktypen angeht, irgendwie ein besonderer Handlungsbedarf bestanden hat.
Offenkundig. Ja. Also ich habe selber bei meinen Projekten keine Auswirkungen bei diesem Link-Spam-Update
sehen. Ja, also wir.
Innerhalb der ja, Schwankungen,
hab, die man jetzt so sehen kann. Aktuell auch keine Seite, die ich irgendwie betreue, die glaube ich, links beim Probleme hätte. Bei dir ja, glaube ich, auch wenig. Also wenig bis gar nicht. Ja. Also das ist dann eher wieder so Grüße nach Zypern vielleicht. Vielleicht haben unsere zahlreichen Zuhörer in Zypern, wo wir, ich sag's nochmal, auf Platz 1 stehen, standen der Marketing-Podcast. Liebe Zyprioten, habt ihr was gemerkt, was das Linkspam-Update anging? Meldet euch. bin sicher, wir finden dort Gehör.
Vielleicht kannst du aber auch ein paar Takte sagen zum Update nochmal. Wir haben uns jetzt ein bisschen im
Linkspam. Ja, einfach weil das noch dazu kam. insgesamt zwischen Fazit, also es fing ja so ein bisschen spätzünderisch an. Also es kam das erste Update, das war das Core-Update im Juni.
Was so ein bisschen gebraucht hat.
Genau, finden, ne? Und wo man erst dachte, war ja nichts. Und das Ding hatte nur eine sehr lange Lunte und auf einmal knallte es doch. Ja. Aber eher so mit einer Woche Verzögerung halt, das war sehr ungewöhnlich. Ja. Und dann kam es ein bisschen Schlag auf Schlag, so eins nach dem anderen. da, also bei Chefkoch war es fantastisch. Also wir wachsen den ganzen Sommer, sind jetzt auf Platz 8 der Domains.
Du hast es aber heute mit Rankings.
Ja, ich muss mal ganz vielen Sachen Danke sagen. Also wir sind da wirklich auf Platz 8 der Domains mit der höchsten Sichtbarkeit in Deutschland gestiegen. Also vor 2 Jahren, da hatten wir mal so einen Masterplan geschmiedet, da waren wir irgendwie so auf Platz 25. Und hatten heute das Chart nochmal angeschaut, so geguckt, so, wenn es gut laufen würde, könnten wir bis auf Platz 9 kommen, wenn wir viele Sachen jetzt richtig machen. Und jetzt sind wir sogar auf Platz 8. Das war irgendwie der ganze, also ein Update nach dem anderen hat da irgendwie gut gewirkt. Das war toll. Und irgendwie läuft gerade weiter. Wer das übrigens mal nachlesen will, was wir da gemacht haben, gab es auch so ein paar Nachfragen da bei LinkedIn. Da haben wir eine Sendung bei Sistrix mit dem Juan. Da habe ich mal so kurz erklärt, also das eine Große, was wir gemacht haben, wir haben die Indexierung extrem aufgeräumt, also haben da 95% der Inhalte deindexiert. Also dass wir möglichst Google nur noch gute Qualität zuführen und alles, was irgendwie Sinn-Content, Duplicate-Content, Near-Duplicate-Content ist, das versucht da alles irgendwie auf nur Index zu stellen, was sehr viel ist bei so User-Generated-Content-Seiten. Ja. Und wie gesagt, also 95% so weg, da gibt's packe ich auch
nicht. Kannst mal die Größenordnung sagen? Wie viel habt ihr deindexiert? Also einfach an.
Ja, also boah, das waren über 200 Millionen URLs. Also die waren vorher gar nicht alle indexiert, aber die waren offen zum Indexieren. Also Google hätte sie indexieren können. Hat natürlich bei den meisten von sich aus gesagt, will ich gar nicht. Aber also wir sind jetzt, glaube ich, noch so bei 2-3 Millionen, je nachdem, in welche Statistik du reinschaust. Und das, ja, theoretisch hätte Google da auch locker 300 Millionen, war es auch mal in Spitzenzeiten.
Welche Größenordnung war denn indexiert? Oder was hat eine Zeitabfrage zurückgegeben? Ungefähr, Pi mal Daumen.
Es schwankte stark, weil ja, das typisch, ging so hin und her, aber das war zweistelliger Millionenbereich.
Zweistelliger, aber das ja. Was hast du jetzt gerade gesagt? Bei wie viel Millionen? Bei 2 Millionen?
Jetzt sind wir noch bei 2-3 Millionen.
Okay.
Also wir hatten mehr indexierte Seiten als die 10 stärksten europäischen Wettbewerber in Summe. Also aus anderen Ländern. Mhm. Die jeweiligen Marktführer für Rezepte aus anderen Ländern. Ja. Das war extrem heftig. Und das war im Prinzip nach oben offen. Und deswegen schwankt das auch recht stark. Also ich glaube, in der Spitze, wenn man in die Historie bei Sistrix reinschaut, waren es, glaube ich, wirklich mal 200 Millionen indexierte Seiten. Vor einigen Jahren so. Google hat dann selbst halt auf vieles verzichtet. Aber hätte sich da Millionen von URLs neu holen können, jederzeit. Und man hat auch gemerkt, als wir angefangen haben, das zu deindexieren, dass wir die Zahl erst gar nicht runterbekommen haben, weil du nimmst Google da irgendwie 10 Millionen Seiten weg und dann holen die sich einfach 10 Millionen andere URLs und testen die dann. Also du musst das im Prinzip so richtig, richtig viel wegnehmen, dass Google wirklich einfach nicht mehr gefunden hat.
Da frag ich mich, wie ihr den URL-Raum gestaltet habt. Also habt ihr die Datenbanken offen gelassen für Indexierung?
Du konntest das irgendwie nach verschiedenen Sachen oder sortieren und irgendwie filtern. Und vor allen Dingen konntest du sehr viele Filter miteinander auch noch kombinieren. Also im Prinzip unendlich, genau. Permutation ohne Ende und die dann auch noch sortieren. Also das.
Der arme Crawler.
Ja, das da kamst du auch mit keinem SEO-Tool mehr durch. Das war wirklich schlimmster Wildwuchs und
offen gestanden finde ich auch 2-3 Millionen.
Es ist immer noch eine ganze Menge. Okay. Aber wie gesagt, im Prinzip 99% der theoretischen URLs sind da schon weg.
Die theoretischen.
Ja, also die.
Das ist mal so lustige Formulierung.
Ja, die du crawlen und indexieren kannst, aber bei denen Google natürlich da auch nicht mal reingeht. Mhm. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt auch nicht zu viel wegnimmt. Also wir hatten zum Beispiel jetzt im letzten Schritt im Forum sehr viel weggenommen. Also nach so einer ziemlich einfachen Regel, wenn ich so mindestens diese Aufrufzahl im Jahr da im letzten Jahr stattgefunden hat, dann stell das Ding auf Noindex. Mhm. Und da ging schon erstmal der Traffic dann auch ein bisschen runter. Also weil natürlich der Longtail in Summe dann schon auch Besucher bringt.
Ja, ja.
Mein Regen.
Aber nicht, wenn Entschuldigung, wenn sich die Targets sozusagen gegenseitig behindern oder das auf das, was eigentlich auf ein Target gehört, auf 80 Schultern verteilt wird.
Aber da muss man dann halt auch einfach durch. Und jetzt bei dem Core-Update ging sowohl das Forum dann ein Stück wieder hoch. Also das ist jetzt auf einem besseren Niveau, als es vor dieser Aktion war, obwohl wir da auch irgendwie weit über 90% deindexiert haben. Okay. Und insgesamt die ganze Seite blüht auf. Ne? Mhm. Also weil da einfach die durchschnittliche Qualität besser ist. Auf jeden Fall,
das finde ich ein bisschen irreführend, wenn du sagst, die Qualität ist besser. Also
die durchschnittliche Qualität ist besser. Also wenn du nicht die schlechte Qualität hast, ist die verbleibende natürlich. Also das hat ja alles die durchschnittliche Qualität nach unten gezogen, also verwässert. Das ist dann auch das Bild eben, was ich die ganze Zeit sagen möchte. In dieser Sistrix-Sendung, also bei YouTube ein Video mit dem Juan. Genau, da vergleicht das eben mit Wein, also dass praktisch die Content-Qualität wie so ein Wein ist. Und je mehr du diesen Sinn-Content und so weiter hast, ist das praktisch wie Wasser, der deinen guten Wein verwässert. Mhm. Und das möchtest du eben eigentlich vermeiden. Also möchtest du halt, dass das Google dich als qualitativ hochwertigen Wein bewertet und nicht so als verwässerte Content-Pampe da. Und da hilft es halt, eben das ganze Wasser da irgendwie rauszuziehen.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Und das ist so die eine Seite, wie die Qualität besser wird, indem man diese Verwässerung unterlässt praktisch. Die zweite Seite ist dann halt wirklich auch noch bessere Trauben zu haben, dass der Wein besser wird. Und das hat der Arne, unser ehemaliger Geschäftsführer, kurz bevor er ging, noch in einem Podcast ein bisschen verraten bei
Christoph Bursek.
Christoph Bursek, genau, digitale Vorreiter, auch ein super Podcast, also hört da rein, das ist total spannend. Da in der Folge mit Arne Wolter erzählt er halt noch ein bisschen mehr die coolen Sachen halt. Also das eine ist ja jetzt, also ist auch toll, aber nicht der ganz coole Move zu sagen, wir stellen da irgendwie 99% der nutzlosen URLs auf No-Index. Der etwas coolere Move ist zu sagen, und wir schaffen es jetzt irgendwie, die super schmackhaften, hochwertigen Trauben da zu produzieren. Und das idealerweise noch gut skalierbar. Das hört ihr in dem Podcast von Christoph. Verlinken wir auch. Ja, also insofern bin ich auf jeden Fall mega super zufrieden bisher mit dem Update-Sommer. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass irgendwie die Projekte ähnlich durch die Decke gegangen sind wie bei dir, aber ich war im Wesentlichen bei meinen Projekten, ich war auf jeden Fall nicht negativ betroffen, bis auf ein kleines Segment, das vom Core Web Vitals Impact betroffen zu sein scheint. Und zwar haben wir durch eine Umstellung ein bisschen Schwierigkeiten bekommen im LCP. Mhm. Da sind wir teilweise in einen roten Bereich gerutscht, in einem überschaubaren Segment, was mit eher einer kurzen Time on Site zu tun hat. Und durch das Abrutschen des LCP sehen wir auch tatsächlich ein Schwanken in den Positionierungen und auch etwas ein Schwanken in der CTR.
Das ist spannend, weil Sistrix hatte ja zum Beispiel ausgewertet und die Aussage gemacht, irgendwie, dass das irgendwie noch gar keinen Einfluss hat.
Ich kann nicht behaupten, dass das ein kausaler Zusammenhang ist, aber es gibt eine zeitliche Korrelation des Auftretens dieses LCP-Phänomens, und wir sind auch dran, das zu fixen, natürlich. Und zeitgleich gibt es halt diese Schwankungen.
Ich will das auch nicht ausschließen. Also die Frage ist, wie man sowas auch irgendwie misst, und also jetzt, um dann auch so eine Aussage zu treffen, das hat bisher keinen Einfluss auf die Rankings. Also wie Sistrix das gemacht hat, war, glaube ich, dass die Vorfeld geguckt haben, welche Website haben denn schlechte Core Web Vital Daten und wie hat sich und praktisch einen eigenen Sichtbarkeitsindex für diese Gruppe von Webseiten zu bilden, ja, und zu gucken, ist deren Sichtbarkeit gefallen oder gestiegen irgendwie. Mhm. Und die Aussage war dann, glaube ich, die ist nicht weiter gefallen. Also die ist nicht gefallen, die Sichtbarkeit von diesen Websites. Aber daraus zu schließen, dass die Core Web Vitals keinen Einfluss haben, ist ja vielleicht auch nicht ganz zulässig.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Außerdem, also worauf ich mich beziehe, sind Search Console Daten und auch Klicks, die dann am Ende rauskommen und halt eben nicht Sichtbarkeitsdaten. Ja. Das ist mir da ist mir zu viel Rauschen drin. Was ich jetzt berichte, ist ein kleines, also wirklich ein überschaubares Segment und ein kleines isoliertes Phänomen, wo ich einen zeitlichen Zusammenhang sehe.
Ja.
Und eben so spezifisch, wie ich das jetzt auch beschrieben habe. Und ansonsten deutlich weniger, also nicht der Impact, den ich eigentlich vermutet hatte.
Ja.
Also ich hab damals gedacht, als es halt announced worden ist, habe ich auch, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt, dass ich spürbarere Auswirkungen erwartet habe.
Mhm.
Bis auf dieses eine isolierte Phänomen, wo dieser zeitliche Zusammenhang für mich feststellbar ist, habe ich da auch nichts gesehen.
Ich meine, der Prozess läuft ja auch noch. Also Google.
Bis zum 31. Ein paar Tage haben wir noch Zeit.
Justiert ja noch und haben sich, glaube ich, auch irgendwie vor ein, zwei Wochen noch mal gemeldet, dass sie sagten, das ist schon mehr als jetzt nur so ein Tiebreaker. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch wirklich insofern egal, da man es einfach für seine Nutzer machen sollte. Also
Was auch interessant ist, also dieses LCP-Phänomen, das war nicht zu Anfang des Ausrollens des Core-Updates von den Core Web Vitals, sondern das ist jetzt kürzlich erst passiert. Und wenn wir das gefixt haben, können wir ja sehen, ob das wieder zurück auf den alten Stand kommt oder sich sogar verbessert durch die Fixes.
Also auf jeden Fall werden die Websites besser, wenn man da versucht, in den grünen Bereich zu kommen für die Nutzer. Also insofern auf jeden Fall sinnvoll und egal, ob das Google direkt als Ranking-Faktor beeinflusst. Also wenn die Nutzer lieber die Seite nutzen, wird es positive Nutzersignale geben, dass die dich irgendwie häufiger anklicken, dass sie direkt nach dir suchen, was auch immer. Und das wird langfristig auch deinen Rankings definitiv helfen. Und ich fand das schon gut, also so habe ich jetzt gemerkt, dass häufig man jetzt so Themen überhaupt adressieren konnte, die ja vorher hast du da überhaupt keinen gefunden, der dir zuhörte, da mal so diese Probleme anzugehen. Und auf einmal
Hast du dann eine Argumentationshilfe.
Genau. Weiß man wofür und kann das irgendwie auch messen und hat irgendwie auch so ein Ziel, wo man hin möchte, nämlich in den grünen Bereich. Und also das finde ich, hat schon eine ganze Menge intern bewegt. Und dass ja Leute das auch dann verstanden haben, dass man nicht zu abstrakt darüber redet. Insofern, eigentlich auch nur positiv, finde ich, die Auswirkungen. Dann können wir eigentlich weitergehen direkt zum Ranking-Faktor.
Ranking-Faktor?
Wir haben noch einen Schritt dazwischen. Dass Google Ranking-Faktoren in Suchergebnissen, zumindest in den USA, anzeigt. Das gab da irgendwie so einen Blogpost zu, man konnte es erst nicht nachstellen. Also mir ist es jetzt gelungen, das nachzustellen, weil, also ich habe jetzt nicht irgendein Tool benutzt, um den Standort zu faken, sondern habe jetzt wirklich eine IP genutzt mit einem anderen Standort. Und dann habe ich das wirklich so gesehen, wie es da in Screenshots, dann im Blogpost drin stand. Ist jetzt aber auch nicht mega spektakulär. Also da wird dann irgendwie angezeigt, du hast praktisch ein Button neben dem Suchergebnis, irgendwie Infos über den Treffer, irgendwie About this Result oder sowas steht dann da. Mhm. Und kannst dann sehen, also neben ein paar allgemeinen Infos, wann zum Beispiel, seit wann dieser Treffer überhaupt von Google gecrawlt wird und so weiter, kannst sehen, zum Beispiel, da steht dann sowas wie, dieser Treffer hängt, weil das Keyword irgendwie auf der Seite enthalten ist. Oder und zusätzlich als zweiter Stichpunkt, und weil andere Seiten irgendwie damit verlinken. Man sieht, Links sind auch durchaus noch ein Thema, aber das steht dann praktisch bei allen Treffern mehr oder weniger das Gleiche. Das sind jetzt auch nicht irgendwie dass es da 30 verschiedene Meldungen gibt, sondern es sind eigentlich mehr oder weniger immer die drei gleichen. Ich habe jetzt mal gezielt danach gesucht, ob man auch andere kriegen kann. Also hier mit dem alten Klassiker das Wort hier. Und geguckt, ja, Adobe steht da ja nicht mehr auf Platz 1 und das war jetzt ja eben ein bisschen speziell, weil es jetzt die amerikanischen Suchergebnisse waren. Nur da wird es ja angezeigt und das Wort hier jetzt nicht so ein uramerikanisches Wort ist.
Welches hier?
Also hier mit IE.
Ja, aber ja. Es gibt doch ein Äquivalent.
Ja, aber da stand Adobe auch nicht oben. Und okay. Also was da erstmal oben stand, waren irgendwelche Wörterbücher. Und das okay. War ja nicht das, was ich wollte. Mhm. Und also zumindest bei dem deutschen Wort hier war es so, dass dann zumindest auf Suchergebnis Seite 3 irgendwo dann wirklich Adobe stand.
Ja.
Wenn man dann nachschaute, stand da eben nicht das Wort, ist auf der Seite enthalten, was so halt normalerweise dann immer der die erste Begründung ist, sondern da stand dann wirklich das Wort ist nicht enthalten, aber es scheint trotzdem ein relevanter Treffer zu sein. Und als zweites stand dann eben auf Englisch da irgendwie, dass andere Seiten halt so verlinken. Also da hat Google im Prinzip so ein bisschen das Google-Bombing erklärt. wenn die Seite halt häufig mit dem Keyword verlinkt ist, dann scheint sie relevant zu werden für das Keyword, auch wenn das Keyword auf der Seite gar nicht vorkommt. Aber wie gesagt, insgesamt kannst du jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse als SEO daraus gewinnen.
Ja. Ist das nicht wieder so ein, weil da eben nicht tatsächlich nennenswerte Informationen drin sind?
Ja.
Ist das nicht wieder so ein Move von Google, dass sie sagen, mit so einem Feature, wir sind sehr transparent, wir zeigen sogar, wie so Rankings zustande kommen?
Ich denke, dass wird die Ursache sein, warum sie sowas überhaupt machen. Also die Frage ist ja, wieso bieten die das auf einmal da an oder warum testen die das? Also steht auch Beta drüber, aber was für einen Nutzen soll das haben? Also interessiert es ernsthaft irgendwie den Standard-Google-Nutzer und hilft dem das irgendwie weiter? Es kann gut sein, dass das wirklich einfach so ein politisches Ding ist, dass man gegenüber irgendwelchen Wettbewerbsbehörden und Kartellämtern und sonst was irgendwie sagen kann, ja guck mal, warum sollen wir unseren Algorithmen, die Deutschen fordern das, weil deutsche Politiker sagen ja gern, Google muss seinen Algorithmus offenlegen. Genau. Der Punkt ist ja, dass man damit wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen könnte. Also das Wichtige sind ja oft die Daten, die dann dahinter stecken. Ja. Also dass du zum Beispiel die Nutzer-Klickdaten, keine Ahnung was hast. Also der Algorithmus allein erklärt dir wahrscheinlich gar nichts, sondern nur wenn die Daten, die dann in diesen Algorithmus einfließen, da steckt ja eigentlich so dann das Gold drin. Und zumindest damit irgendwie deutsche Politiker nicht weiter fordern, legt den Algorithmus offen, dass man sagt, guck mal, wir sagen doch so ein bisschen, warum das Ergebnis da rankt. Ne? Und denkst, dass es eher so eine Verteidigungsstrategie gegen solche Wettbewerbsbehörden da ist.
Wenn sie das weiter ausbauen würden und man ein mehr, also wenn das so ein richtiges Feature wird, so in der Search Console, da kriegt man ja durchaus interessante und relevante Informationen. Also wenn das weiter ausgebaut werden würde, jederzeit gerne.
Ja, aber warum sollten sie das machen?
Warum sollten sie das machen? Genau. Ja.
Also wir haben das bei Chefkoch super für unsere interne Suche, da haben wir wirklich so ein Backend-Tool, da kannst du dann halt jeden Suchbegriff reingeben, siehst die Suchergebnisse, die Reihenfolge. Und siehst dann für jedes Suchergebnis, warum das an dieser Position steht. Ne? Also was war denn der entscheidende Faktor, dass das Ding jetzt hier auf Platz 2 steht und bei dem auf 3, warum das eben auf 3 steht. Also jeweils gegenüber dem Treffer, der da drüber und drunter ist, so was war denn jetzt hier genau der entscheidende Faktor. Ne? Also aber sowas in der Art. Ja, warum sollte Google es machen?
Ja, warum sollte Google das machen?
Ja, also auf jeden Fall, wer das mal ausprobieren möchte, es reicht nicht, die URL einfach zu manipulieren, dass Google dann falscher Standort praktisch oder dass ein gewisser Standort erzwungen wird, brauchst schon irgendwie VPN oder halt eine IP, die mit dem Standort dann kann man sich das anschauen und damit einfach mal ein bisschen rumspielen.
Ja, trotzdem wird man jetzt nicht bahnbrechende Erkenntnisse daraus ziehen. Also es gibt halt die Keywords,
ja.
Dann gibt es weitere relevante Keywords und das da links.
Genau, sind. Also es ist nicht ein ernsthafter Erkenntnisgewinn, ja. Das ist eher Spielerei.
Ja.
Um vielleicht irgendwie lustige, interessante Screenshots für irgendwelche Präsentationen zu machen. vielmehr ist es nicht oder in sozialen Medien da. Okay, dann haben wir halt weiter Ranking-Faktoren, nämlich der Ranking-Faktor Safe Browsing.
Ja, ich fand es erstaunlich. Also das Entfernen von Safe Browsing als Ranking-Faktor. Also wenn du mich auf den Kopf zugefragt hättest, ist HTTPS ein Ranking-Faktor oder Safe Browsing, hätte ich gesagt ja.
War es, glaube ich, dann ja auch, oder? Also ich habe so verstanden, dass es das jetzt halt nicht mehr ist.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Genau. Also Google hat gesagt, Safe Browsing ist kein Ranking-Faktor mehr. Mhm. Hat das mit zwei Sachen begründet eigentlich, also so wie ich es verstanden habe, dass das zum einen gesagt wurde, das war jetzt ein bisschen irreführend in den Core Web Vital Reports, dass das damit aufgeführt wird. Zum zweiten, dass sie sagten, es gibt halt Website-Betreiber, Domains, die das nicht beeinflussen können. Also dass das vielleicht vorgegeben ist vom Hoster. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du zum Beispiel auf irgendeiner Blogger-Plattform bist oder so, dann hast du vielleicht gar nicht die Wahl oder andere Konstellationen.
Mhm. Wenn du an die Infrastruktur einfach nicht drankommst,
ja.
Wenn du da keinen Zugriff hast. Hm?
Vielleicht dein Hoster das gar nicht anbietet. Keine Ahnung, was für Fälle es da alles gibt. Aber es gibt anscheinend Konstellationen, dass eben du als Website-Betreiber sagst, ich kann nicht HTTPS meine Website so ausspielen und die sollen einfach nicht benachteiligt werden. Ja, war früher auch so ein bisschen Politik, dass sie es, glaube ich, forciert haben. Also ich meine,
ein bisschen Politik,
ein bisschen starke Politik.
Ja, genau.
Ja, ich meine, da hing ja viel dran. Also das war ja durchaus vor einem Jahr noch die Stimmung, dass man dachte, warum soll irgendwie eine stinknormale Seite wie irgendwie spiel.de HTTPS sein? Also wenn da keine Transaktionen sind und du da irgendwie nichts machst, da hat sich ja schon das Meinungsbild stark geändert, finde ich. Mhm. Also heute fühlt man sich, finde ich, schon wohler mit HTTPS und du möchtest ja auch nicht, dass
ich weiß, was du jetzt sagen.
Dass da irgendwas manipuliert wird zwischen Server und Empfänger. Also auch wenn du einfach eine Nachrichtenseite liest.
Ja.
Oder nimm so ein völlig unverdächtiges Chefkoch-Rezept. Da möchte ich ja trotzdem nicht, dass irgendwie auf dem Weg vom Chefkoch-Server auf meinen Computer irgendjemand zum Beispiel die Werbemittel austauscht.
Ja.
Was ja passieren kann sonst.
Ja.
Ja, und insofern ist HTTPS, glaube ich, schon immer was man will, aber die Stimmung war ja vor Jahren eine komplett andere.
Ja.
Und dass man die Notwendigkeit eigentlich nicht gesehen hat. Und Google dann so mit der Wurst-Ranking-Faktor, die sie einem vor die Nase gehalten haben. Die,
mit der Wurst.
Die Leute
der westfälischen Wurst.
Die Leute dazu gebracht hat, wirklich auf HTTPS umzusteigen, wobei ich glaube, immer klar war, dass es nur ein sehr, sehr geringer Ranking-Faktor ist. Da waren wir wieder bei so einem Tiebreaker.
Mhm.
Und jetzt sagen sie, nicht mal das ist es. Also jetzt ist die Wurst weg.
Mhm.
Aber trotzdem sind alle auf HTTPS und werden sicherlich auch nicht mehr zurückgehen.
Ja, es gibt ja nach wie vor noch die Anzeige, wenn eine Seite nicht sicher ist, dass man da erstmal von der Seite nichts sieht. Und das ist ja ein Effekt, den man auch nicht haben will.
Da haben die natürlich auch Druck aufgebaut über den Chrome-Browser, dass da fiese Meldungen oben kommen. Am besten so ein Rot, irgendwie nicht sicher.
Nicht sicher, und genau.
Wollen Sie diese Seite wirklich besuchen hier?
Zurück zur sicheren Website.
Ja. Genau, das ist damit dann praktisch wieder indirekt ein Ranking-Faktor, weil sicherlich die Nutzersignale leiden darunter, wenn solche schlimmen Warnmeldungen da kommen. Ne?
Ja, genau. Trotzdem und insgesamt irgendwie,
auch
ich fand es trotzdem
überraschend. Hat ein bisschen stutzig gemacht. Ja. So, warum? Also erst macht er diese Riesennummer und jetzt sagt er, doch nicht.
Ich habe es mir anders überlegt.
Ja. Und da sind wir beim nächsten Ranking-Faktor in Anführungsstrichen.
Das ist doch jetzt verwirrend. Das stimmt doch nicht, dass das AMP-Symbol ein Ranking-Faktor ist.
Na, AMP aber. Die Frage ist, also AMP war zumindest ein Filter ja zum Ranken. die Lizenz zum zum Schlagzeilenkarussell, zum Nachrichtenkarussell, der Gatekeeper, der Türsteher. Und Google hat ja gesagt, dass das jetzt praktisch mit Einführung der Core Web Vitals man in die Schlagzeilenkarussells auch ohne AMP reinkommt. Was aber irritierend war, also zumindest für mich, dass dieses M-Symbol weiter angezeigt wurde, weil ich meine, sie hatten auch mal irgendwie gesagt, dass das dann auch verschwinden soll, und es gab dann Diskussionen, ob das zum Beispiel durch ein Core Web Vital Symbol irgendwie, also ein Nutzerfreundlichkeitssymbol ersetzt wird.
Irgendwie hat doch im Dezember letzten Jahres mit dem Martin Splitt einen kurzen Twitter-Austausch gehabt zu einem anderen Icon, was da getestet worden ist, so ein kreuzartiges.
Ne? Das kann ich mal.
Genau. Da hat, wenn ich mich richtig erinnere, der Martin Splitt auch gesagt, dass die halt da testen zurzeit.
Ja. Also gab es so keine feste Aussage, aber ich hätte vermutet, dass halt praktisch direkt mit Einführung der Core Web Vitals, dass das M-Symbol verschwindet. War es nicht. Und jetzt ist es weg.
Ja, vielleicht haben die einfach ein bisschen gebraucht, so wie das erste Core-Update. Das hat auch ein bisschen gebraucht.
Also genau, war auch wieder so ein bisschen Spätzünder. Aber also vierte, als es noch da war, war ich mir auch nicht ganz so sicher, irgendwie, was bedeutet das? Also ist das vielleicht doch noch irgendwie wichtig? Und es gibt ja so erste Zahlen, also man sieht halt durchaus, dass das jetzt nicht AMP-Seiten in den Schlagzeilenhaushalts drin sind. Der Anteil ist auch noch recht klein, was aber natürlich auch einfach dran liegen kann, weil die wichtigen News-Player halt alle vor Jahren schon auf AMP umgestellt haben. Ist jetzt nicht zu erwarten, dass da auf einmal wahnsinnig wichtiger Content da reindrängt, die Leute, die den Namen haben, vorher schon auf AMP umgestellt gehabt.
Ja. Und das erfüllt ja nach wie vor die Funktion.
Genau. Aber es ist halt die Frage, ob man AMP halt weiter behalten möchte. Also bei uns zum Beispiel, die Entwickler sind jetzt nicht so begeistert von AMP, weil das nicht alles kann. Es ist teilweise, man hört auch Unterschiede, aber teilweise hast du einen schlechteren TKP. Ich habe es auch schon von Plattformen anders gehört, aber im Normalfall sollte er eigentlich schlechter sein, weil du halt weniger Formate und Anbieter hast, die dann drin sind. Und insofern besteht da durchaus ein Interesse, vielleicht von AMP wieder auf Nicht-AMP irgendwann zu gehen. Es ist jetzt auch nicht, dass das dringend ist, aber bevor man so einen Schritt macht, sollte man sich natürlich schon sicher sein, dass das auch alles ohne AMP geht. Also zum Beispiel bei den Rezeptkarussells, die teilweise vorher auch nur mit AMP gingen, also gerade diese Host-Karussells, also da hast du praktisch ein Karussell nur von einem Anbieter, von einem Host. Das gibt es, glaube ich, im Nachrichtenbereich, ich weiß gar nicht, ob es das da auch gibt, im Rezeptbereich gibt es das, dass alle Rezepte nur von Chefkoch kommen. Was super ist, natürlich. Da sieht man aber zumindest, dass es auch solche Host-Karussells, wenn auch deutlich weniger gibt, von Anbietern, die kein AMP nutzen. Und das wäre jetzt halt, müssen wir so ein bisschen rumtesten, die Frage, ist die Wahrscheinlichkeit größer, sowas zu kriegen, wenn du AMP nutzt, oder ist es inzwischen echt egal? Aber ein erstes Signal ist, dass dieser Blitz weggeblitzt ist.
Hast du irgendeine Aussage von John Mu dazu?
Also nichts Hartes, das ist immer so sehr weich. Also wir haben ein paar Aussagen von Google dazu, weil wir im Vorfeld schon da gefragt hatten, also es war dann so direkt in Meetings mit Google. Da haben die uns schon geraten, nehmt AMP nicht weg, bevor die Core Web Vitals da sind. Das war die Aussage eigentlich.
Das wäre auch meine Vermutung gewesen, also wenn da irgendeine härtere Aussage gefallen wäre, wäre das, dass das erstmal nur ein sichtbares Icon ist, das aber mit der Technik dahinter überhaupt nichts zu tun hat. Ja, also das ist nur der Punkt, der auf irgendwas hinweist, aber nicht das, worauf es hinweist.
Aber man sah schon, dass es zum Beispiel diese Host-Karussells ohne AMP gab, aber die hatten trotzdem so ein bisschen gewarnt, macht das jetzt nicht vorschnell. Wartet das nochmal ab. Aber trotzdem würde es erstmal, glaube ich, testen, bevor ich es umstelle. Also so ganz traue ich dem Braten da noch nicht. Und wie gesagt, never change your running system. Also wenn es gerade eh gut funktioniert, muss man jetzt auch nicht die Seite da irgendwie auf Nicht-Amp umbauen. Also das ist jetzt ja, wenn es läuft, erstmal nichts Schlechtes. Aber ich kann schon den Leidensdruck verstehen, dass man sagt, wir haben da irgendwie einen schlechteren TKP oder das ist einfach aufwendig, immer doppelt zu entwickeln, Amp, Nicht-Amp und oder auf den Amp-Seiten haben wir einfach zu eingeschränkte Funktionen, deswegen insgesamt zu eingeschränkte Funktionen. Also das.
Ich meine, das Ziel ist ja, die Nutzer schneller an die Informationen zu kriegen. Und wenn man das mit anderen Mitteln grundsätzlich kann, in der Perspektive, dann wird es halt darauf hinauslaufen. Dann ist man nicht mehr auf Amp angewiesen. Aber jetzt zurzeit ist das halt einer der schnellsten Wege.
Was ich als SEO einfach die große Gefahr sehe, ist, also Amp ist halt so eine Form der freiwilligen Selbstbeschränkung, dass du sagst, irgendwie auf diesen technischen Funktionen und Skripte und sonst was und eben auch Vermarktung reduziere ich mich. Mhm. Und vieles geht einfach nicht auf Amp-Seiten. Mhm. Und wenn du da wieder von weggehst, ist es so, dass dann eben auch zum Beispiel dein Vermarkter kommen kann und dir da so alles reinhaut, was irgendwie die Seite langsam kaputt unbenutzbar macht. An fiesen Werbeformaten irgendwie. Und also so ein Schutzschild hast du einfach nicht mehr, dass du sagen kannst, pass auf, wir brauchen gar nicht über ein einzelnes Werbemittel zu diskutieren, sondern kannst einfach sagen, auf einer Amp-Seite geht das einfach nicht, tut mir leid. Ja. Und das Ding ist ständig präsent, dieser Schutzschirm. Ja. Und jetzt werden viele von diesen Angriffen halt irgendwie durchkommen und die Seite tendenziell dann halt schwerer benutzbar machen.
Ja, wobei, Angriffe. Also ja, das sind halt verschiedene Anspruchsgruppen, die verschiedene Interessen haben.
Du weißt, was ich meine. Nennst du nicht. Ja, aber das macht deine SEO-Arbeit dann halt schon anstrengender und schwieriger. Und auch so, du wirst da nicht jeden, du wirst da nicht jeden Kampf gewinnen. das sammelt sich dann wieder an. Also das.
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Wird schwierig und also das muss halt im Prinzip ersetzt werden dann mit einer internen Absprache, dass du sagst, aber wir wollen die Core Web Vitals einhalten damit. Ja. Also wenn du da irgendwie alle dahinter stehen im Unternehmen und sagen, das ist Bedingung hier und dann geht's wahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, vorher hattest du schon so eine Vereinbarung. Also was einem bewusst sein muss, man gibt nicht nur die Technik auf, man gibt diese Vereinbarung.
Ja.
Auf zu sagen, wir reduzieren das auf etwas und das sollte dann halt in Zukunft nicht irgendwie alles wieder erlaubt sein.
Ja, man muss dann halt einen neuen Commit finden.
Genau.
Und an dem müssen sich dann alle halten und das ist dann wahrscheinlich wieder mehr Kommunikationsaufwand und mehr Nachhalteaufwand.
Ja. Da sind wir eigentlich schon direkt bei unserem
Stimmt.
Thema SEO durchsetzen in Unternehmen. SEO auf die Straße kriegen, SEO implementieren.
Weil du doch dann bestimmt sagen würdest, es ist doch schon wieder verkehrt gedacht, SEO implementieren. Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du doch der Ansicht, dass SEO mit in die Unternehmenskultur rein muss. Also es muss eigentlich, SEO muss holistisch gedacht werden und von allen Beteiligten verstanden.
Ja.
Soweit irgend möglich. Ist ja auch eine Frage von Kommunikation und wie von Verständnistiefe. Du kannst nicht jedem alles erklären, was SEO-relevant ist, aber musst eigentlich jeden ins Boot holen und das muss sozusagen gelebt werden. Du kannst es nicht eigentlich implementieren, so wie man das vielleicht vor 10 Jahren noch konnte.
Ja, aber auch das musst du eigentlich implementieren. Also wenn es noch nicht drin ist, musst du es ja trotzdem irgendwie reinkriegen. Und auch wenn du irgendwie noch keine gute Unternehmenskultur hast, musst du auch dann die gute Unternehmenskultur implementieren. Ist ja nicht, dass du jetzt das Unternehmen irgendwie dicht machst und sagst, weil es nicht drin ist und implementieren geht auch nicht, sondern in ein bestehendes Unternehmen pflanzt du dieses zarte Pflänzchen ein und lässt es dann halt stark wachsen. Also irgendwann am Anfang muss es, an irgendeinem Punkt muss es mal implementiert werden.
Ja, man könnte halt eine Unterscheidung treffen, wie das vielleicht auch manche machen, dass man sozusagen den technischen Aspekt, das, was man an Wortmaterial hat, das, was man in irgendwelchen Linktexten verlautbart, das, was man in den Titel setzt, wie man eine Seite strukturiert, wie die Ladezeitenoptimierung läuft und so weiter. Das, was man technisch machen kann, das wird dann implementiert.
Genau.
Also nachgebaut. Also so habe ich dich nicht verstanden, sondern du möchtest schon bei dem Aufsetzen, bei der Struktur, bei dem Wie der Gestaltung, der Anmutung der Seiten beispielsweise.
Das geht alles ein bisschen Hand in Hand und zusammen und wo fange ich da an? Also für SEO ist für mich schon Teil des Marketings eigentlich. Also rein jetzt aus BWL-Sicht.
Ja.
Also das heißt nicht, dass damit SEO im Marketing organisatorisch aufgehängt werden muss, aber rein von der BWL-Aufgabe würde ich am nächsten am Marketing dran sehen, weil letztendlich ich auf dem Marktplatz Google versuche halt Nutzer irgendwie zu gewinnen, die dann zu mir rüberkommen, dass das
mit einem bestimmten Intent.
Ja, so ganz grob ist das ja. So fast wie Werbung oder so, das ist halt ein Kanal ab, ein Channel, wo die Leute herkommen. Das ist so klassisch dann halt eher eine Marketingaufgabe. Und als Meffert-Jünger ist Marketing eigentlich eine Unternehmensführung, also weil alles ist Marketing und alles hat Einfluss aufs Marketing. Also auch die Frage, ob du zum Beispiel jetzt irgendwie gut mit deinen Mitarbeitern umgehst, ja. Hat Einfluss auf deinen Markterfolg und ob deine Leute dein Produkt kaufen. Also wenn bekannt ist, dass du irgendwie Kinderarbeit irgendwie nutzt, um deine Produkte herzustellen oder deine Angestellten schlecht behandelst, kann sein, dass du deine Produkte weniger verkaufst, dass Leute sagen, fieses Unternehmen, von denen kaufe ich nichts. Oder wenn du der Welt irgendwie Wasser klaust oder irgendwie Umwelt kaputt machst, unsozial bist, asozial bist, so Geschichten, die können alles dein Image zerstören und insofern ist eigentlich alles, was das Unternehmen macht, irgendwie Marketing. Und Meffert spricht dann halt immer von marktorientierter Unternehmensführung. Das alles ist dann halt Marketing, aber eben so umfangreich, dass es eigentlich nur von der Spitze des Unternehmens aus irgendwie alles mitgedacht werden kann. Ich finde, das ist bei SEO so ein bisschen ähnlich, da irgendwie alles Mögliche zahlt auch in die Nutzersignale ein, also die Qualität des Contents, das Image deiner Marke, deine Wettbewerbsvorteile und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die ein SEO nicht alles irgendwie ernsthaft beeinflussen kann, aber er kann darauf hinweisen.
Genau.
Und ja. Da gab es ja auch letztens so ein bisschen die Diskussion, was ist SEO, was ist nicht SEO. Mhm. Du hast natürlich nicht bei all diesen Sachen den Hut auf und darum kommt es ja gar nicht an, aber wenn da irgendwelche erkennbaren Punkte sind, die deinen Erfolg bei Google beeinflussen, finde ich, ist schon deine Aufgabe als SEO, darauf mal im Unternehmen hinzuweisen und dann von mir aus der Geschäftsführung zu sagen, das und das hat die positiven, negativen Einflüsse auch auf unsere Rankings und entscheidet, was er dann da macht, aber zumindest, dass die Info da reinkommt. Insofern ist das sehr nah, finde ich, an seiner Marketingphilosophie dran. Und grundsätzlich hat man dann einfach den Punkt, du hast einmal so dein fachliches SEO, was da geht es darum, irgendwie, was ist denn jetzt zu tun? Aber das Zweite ist, du musst das halt irgendwie natürlich im Unternehmen, bist du ja nicht alleine, du musst es da halt irgendwie reinkriegen und implementiert kriegen. Mhm. Und dass die anderen halt auch mitspielen und mitmachen. Mhm. Und das Ganze, um das mal so kurz theoretisch abzuhandeln, wir haben ja mal von so einem goldenen SEO-Dreieck geredet. Mhm. Also stell dir ein Dreieck vor und an einer Ecke sind die Internetnutzer, also die User, an einer zweiten Ecke ist Google, die Suchmaschine und an der dritten Ecke die Wettbewerber. Und du musst dich praktisch innerhalb dieses Dreiecks positionieren, weil die drei im Prinzip ganz stark dein Erfolg beeinflussen, also die Internetnutzer mit ihren Präferenzen, die Suchmaschine praktisch mit ihren Spielregeln für Algorithmen und all die ganzen Geschichten und natürlich die Wettbewerber, wie stark, wie schwach sind die, was lassen die dir an Raum, wie hart ist da der Wettbewerb, wie wie hoch musst du springen, mhm, um besser zu sein als die. Und in diesem Dreieck positionierst du dich. Und das ist dann noch ziemlich das Fachliche. Also da kannst du dann sagen, irgendwie, ich muss irgendwie zu den und den Keywords irgendwie so und so viele Artikel schreiben und da muss das Keyword im Titel stehen und die sollten intern so verlinkt sein, dann wird das mit diesem Dreieck einigermaßen gut funktionieren. Mhm. Und der Content soll vielleicht noch die und die Qualität haben. Wenn du als einzelner SEO irgendwie eine eigene Website betreibst, dann kannst du das so umsetzen und das funktioniert und das wird wahrscheinlich erfolgreich sein. Ja. Im Unternehmen funktioniert das nicht. Und zwar aus dem Grund, weil da hast du nicht nur dieses Dreieck, sondern da hast du dann auch interne und externe Anspruchsgruppen, die dazwischen funken. Mhm. Also interne Anspruchsgruppen kann sein halt andere Abteilungen, die zum Beispiel auch um die Ressourcen der Entwickler kämpfen. Mhm. Die sagen, ich brauche aber auch hier die Entwickler und oder ich brauche irgendwie Budget. Oder externe Anspruchsgruppen kann sein, dass von mir aus Tierschützer sagen, wir sind grundsätzlich gegen irgendwie Leder in Produkten, dass das verwendet wird und Autos, die Ledersitze haben, sind schlecht und wir machen da Stimmung jetzt dagegen. Mhm. Du musst dann vielleicht halt irgendwie deine Produkte drauf umstellen oder deine Argumente in Snippets irgendwie.
Dass das ist irgendwie aufgreifen, weil es im
Wettbewerb halt. Das können aber auch irgendwie Link-Partner sein, dass die sagen, pass auf, wenn das bekannt wird über dich, dann verlinken wir dich nicht mehr. Mhm. Oder umgekehrt, dass du gute Sachen machst und dann kriegst du auf einmal Links. Mhm. Aber stärker ist es noch so intern. Also das können auch Gesellschafter sein, also das muss jetzt nicht mal die operative Ebene sein. Mhm. Das können die Abteilungen sein, irgendwie die Redaktion, Technik, Vertrieb, Marketing, die Geschäftsführung. Auch schönes Beispiel kann ich vielleicht mal aus der Vergangenheit erzählen. Ich glaube, ich darf es wahrscheinlich erzählen. Damals hatte ich München.de, war ich da angestellt und habe so nebenbei praktisch SEO mitgemacht. Und München.de, muss man wissen, ist so eine Public-Private-Partnership, also Partnerschaft zwischen der Stadt München und so ein paar Unternehmen, die verdonnert wurden, damit Gesellschafter zu werden, um zu bezahlen. Also die Stadtwerke München, die Stadtsparkasse München und so weiter. Und das war am Anfang nicht direkt erstmal so eine Liebesheirat. Nachher wurde es das immer mehr, aber am Anfang war da jetzt nicht die beste Stimmung zwischen den Gesellschaftern, sondern die sind da vom Oberbürgermeister damals, vom Udo eher so ein bisschen verdonnert worden, da mitzumachen. Mhm. Und die hatten sich dann irgendwann, waren sie uneins, also auch Werbevermarktung auf so einer halbstädtischen Seite und so, und hatten sich dann ein Modell ausgedacht, dass es so eine Art Vorschaltseite für München gibt, für München.de, dass man sagt, möchte ich hier in diesen Rathausbereich, in diesen städtischen Bereich, oder möchte ich hier in eher diesen privatwirtschaftlichen Bereich, wo dann vielleicht auch Sehenswürdigkeiten ich mir anschauen kann von München oder irgendwie Restauranttipps krieg, was weiß ich was. Wie gesagt, weil die sich so über Werbung und sowas nicht einigen konnten und wollten, haben die gesagt, machen wir eine Vorschaltseite, wie so eine Weiche. Entweder kommst du in diesen werbefreien Rathausbereich oder du kommst ja in diesen kommerziellen mit Bannern zugekleisterten privatwirtschaftlichen Bereich. Und so als nicht nur als SEO, also auch als Business-Verantwortlicher, was Werbung und so angeht, dachte ich, totale Katastrophe. Also die Startseite, die ist, also auch wenn viele Leute auf Unterseiten über Google einsteigen, ist ja trotzdem die am stärksten frequentierte Seite wird die Startseite sein, auch für die ganzen Stammnutzer und so. Ja. Und wenn ich da nicht Einfluss nehmen kann und auch keine News irgendwie, auch keine Inhalte anteasern kann. Also sagen wir mal, du hast da irgendwie Isar-Hochwasser und ich kann da nicht hinschreiben, hier gibt es einen Hochwasserticker. Ja. Oder es gibt Corona-News und ich kann nicht schreiben, wir haben hier einen Corona-Ticker. Oder wir haben einen Werbepartner, der wahnsinnig viel Geld zahlt und ich kann nicht sagen, wir haben hier einen tollen Werbepartner. Also zumindest, dass er da irgendwie die Reichweite dann gesehen wird. Mal davon abgesehen, SEO-mäßig, dass halt diese ganze Link-Power alles einen Klick tiefer weiter weg ist. Also die PageRank-Verteilung denkbar schlecht ist. Also von der Startseite dann praktisch nur zwei Unterseiten erstmal. da das abbekommen.
Also du ziehst einfach eine Zwischenebene rein.
Und also das war klar so fachlich Katastrophe. Mhm. Es war nur dann eben irrsinnig schwer, das umgesetzt kriegen. Also weil dann so die ja, Befürchtung war praktisch von der Geschäftsführung, dieser Gesellschafterkreis, der jetzt noch nicht so vertraut miteinander ist und sich in den Arm liegt, will ich da das Fass aufmachen nochmal? Da war eigentlich erstmal die Bereitschaft nicht da, das überhaupt nochmal anzurühren. Und dagegen standen meine fachlichen Argumente, aber das müssen wir machen. Und das ist dann auch wieder so eine Frage, wie ticken Leute? Bist du dann eher so sachgetrieben, sagst, na gut, sachlich das richtig und ich gehe nach vorne und das muss ich so machen? Oder viele Entscheidungen sind auch so ein bisschen angstgetrieben. Also was passiert, wenn ich das mache oder was passiert, wenn ich das nicht mache? Also wo ist die Angst größer? Und ich mache das, wo die Angst kleiner ist. Und diese fachliche Angst ist dann vielleicht noch nicht so groß wie die Angst, irgendwie von Gesellschaftern gefressen zu werden. das müsste man erstmal so groß aufbauen. Und das musste ich dann in der Tat so ein bisschen machen. Also ich habe damals dann irgendwie gesagt, pass auf, dem Geschäftsführer, also um dem die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, habe ich gesagt, hey, ich wasche dein Auto, wenn du das in der nächsten Gesellschafterversammlung nochmal ansprichst, das Thema, und das irgendwie auflöst. Da hat er sich schon mal gewundert, also da horchte er das erste Mal auf, so dass er sagte, der meint das ja anscheinend wirklich ernst, reicht aber immer noch nicht. Und dann habe ich ihm in der Nacht vor der Gesellschaftsversammlung wirklich nachts über irgendwelche SMS geschickt, teilweise mit so Reimen irgendwie, hat München die eine Vorschaltseite, ist der Laden ganz schnell pleite. solche Sprüche irgendwie, also so ihm wirklich meine nackte Verzweiflung kommuniziert. Und dass das wirklich ein historischer Moment ist, was da jetzt entschieden wird, und dass er sich selbst das Leben unglaublich schwer macht, ja, wenn er das Thema da nicht anpackt. Und das hat dann gewirkt. Also da hat er dann wirklich am nächsten Tag gesagt, ja, ich habe gemerkt, irgendwie du meinst das anscheinend wirklich richtig, richtig ernst. Mhm. Und ich habe es dann doch angesprochen. Überraschenderweise war das dann überhaupt kein Thema unter den Gesellschaften. Ich habe gesagt, ja gut, dann machen wir es halt nicht so.
also das ganze Drama umsonst.
Wovor er da eigentlich Angst hatte, das war dann gar nicht schlimm. Mhm. Aber dazu musst du Leute halt erstmal bringen. Ne? Und das meine ich so mit Anspruchsgruppen. Also das kann so in verschiedensten Ecken lauern irgendwie, dass das Unternehmen das Gefühl hat, irgendwas nicht machen zu können oder machen zu müssen, was halt irgendwie vielleicht mit deinen SEO-Maßnahmen und Zielen irgendwie im Konflikt steht. Das ist so die große Herausforderung und meiner Meinung nach eben das Schwierigste. Also wie gesagt, wenn du so eine One-Man-Show bist, super einfach, dann machst du einfach das, was du für richtig hältst. Und deswegen war das, ich meine, es ist ja heute teilweise noch, dass aber früher glaube ich noch mehr, dass so One-Man-Shows große Unternehmen schlagen können bei Google in den Rankings. Irgendwelche SEO-Seiten da sehr, sehr erfolgreich sind. Inzwischen ist halt Brand und so weiter sehr wichtig geworden. Also ich glaube, dass der Vorteil früher größer war, als er heute ist. Also heute haben die Großen, also du kannst heute, weil die Nutzersignale so viel wichtiger geworden sind als in der Vergangenheit, wird der ein oder andere Fehler eher verziehen, finde ich.
Unterschiedlich, also.
Wenn du sagst, nur Index, der wird nicht verziehen, ja.
Ja.
Also damals war rein technisch perfektes SEO halt sehr, sehr erfolgreich.
Ja, das auf jeden Fall. Was ich jetzt gerade meinte, war, dass ich durchaus sehe, dass eine Autorität im Segment zu einem breit aufgestellten Ranking führt. Dass es aber durchaus sein kann, dass in diesem autoritativen Segment kleinere Anbieter oder Schnellboote, wo halt Dinge schneller umgesetzt werden können oder wo auch mal was vielleicht ad hoc ausprobiert werden kann, einfach auch schneller reagiert werden kann und man nicht Endprozesse durchlaufen muss, dass die tatsächlich auch eine Autorität zumindest überholen können oder zumindest an die rankommen können.
Ja.
Einzelnen Rankings. Das meinte ich mit unterschiedlich.
Ja, ja, also ich meine, dieses auch schnell und agil handeln können, ist definitiv ein Vorteil.
Ja.
Gerade auch wenn neue Themen kommen, neue Trends, gerade in Zeiten wie jetzt Corona, ja, wo viel dann mal irgendwie auf einmal komplett alles umgeworfen wird, ja, neue Themen besetzen. Google hat es aber den Großen ein bisschen einfach gemacht, dass das Brand sehr wichtig geworden ist. Ja. Die Großen sitzen oft ja auf einem Haufen sehr wertvollen Content, der dann einfach da ist und haben einfach da andere Mittel. Wie gesagt, also ich glaube, so vor 10 Jahren konntest du alleine als SEO fast jeden Russen schlagen. Das ist jetzt so punktuell noch möglich, aber dauerhaft wird es halt schwierig. Weil Google dann halt dann doch ein paar Fehler verzeiht und die natürlich auch da SEO-Kompetenzen zugelegt haben. Also viele dieser Kämpfe da von SEOs und Unternehmen wurden jetzt auch schon geführt und gewisse Erfolge gefeiert. Mhm. Also ich weiß noch, das war, glaube ich, auch, ist vielleicht 10 Jahre her oder so ein schönes Beispiel. Da hatten wir uns hier eine neue Waschmaschine, war das, glaube ich, gekauft. Da war die alte kaputt. Und ich hatte rumgegoogelt, weil ich bin jetzt auch kein Experte, wie eine Waschmaschine zu sein hat. Also worauf muss ich denn da achten, wenn man die kauft? Das machst du ja normalerweise nur alle 10, 20 Jahre mal. Damals gab es halt auch noch nicht so viele YouTube-Videos und sonst was dazu. Und was habe ich gemacht? Ich habe bei Google wirklich Waschmaschine eingetippt. Mal geguckt, was kommt denn da jetzt? Hilft mir das irgendwie weiter? Und ich war dann als SEO sehr überrascht. Da war unter den Top 100 Treffern waren nicht die großen Marken, waren nicht die großen Händler. Also Großhändler meinst du sowas wie irgendwie ein Saturn, ein Otto, diese Shops. Da waren hauptsächlich diese Preisvergleichsseiten, die damals dann noch so sehr populär waren und die SEO-technisch halt gut unterwegs waren.
Auf jeden Fall besser als die Waschmaschinenhersteller.
Und wie du weißt, ist ja nachher eine Bosch-Waschmaschine geworden.
Ach, echt?
Und ich wollte dann im Nachhinein wissen, so, warum dann konkret jetzt die Seite von Bosch nicht in den Top 100 rankt für Waschmaschine?
Ja.
Und das lag ganz einfach dran, dass die es auf der Website, haben die das Ding halt nicht Waschmaschine genannt, sondern Waschvollautomat. Mhm. Was technisch wahrscheinlich richtig ist. Da konnte man sich gut vorstellen, wie schwierig das ist, wenn du dann eben als SEO in so einen Laden reinkommst. Also egal, ob jetzt als Festangestellter oder als Berater. Mhm. Und sagst irgendwie, wir sollten das aber
Waschmaschine nicht nennen. Und nicht
Waschvollautomat nennen, sondern Waschmaschine, weil das ist das, was die Leute bei Google suchen. Dann sagt er natürlich da irgendwie der Waschmaschineningenieur irgendwie, das ist aber sachlich falsch. Mhm. Und irgendwie die Marketingabteilung sagt dir wahrscheinlich, wir nennen das schon seit 7500 Jahren irgendwie Waschmaschine und Waschvollautomat, nicht Waschmaschine. Und da steht auch so in so einem CI-Buch drin irgendwie und das dürfen wir nicht anders nennen. Und dann kann es vielleicht noch sein, dass halt irgendwie der Marketingleiter denkt, ach, diese Online-Fuzzis, die spielen sich immer so wichtig auf. Ich gehe in 2 Jahren in Rente und komme noch aus der Zeit irgendwie, als wir hier die Anzeigen auf tote Bäume gedruckt haben. Und diese Online-Fuzzis sollen da halt sich jetzt ja mal nicht so wichtig machen. Und ich bin schon aus Prinzip dagegen, das anders zu nennen. Und diese, ja,
vielleicht auch, weil er das eben als Kompetenzüberschreitung wahrnimmt.
Da kann es unterschiedliche Motive und Gründe geben. Also es kann sachliche Gründe geben, es kann persönliche Gründe geben und so weiter. Und diese ganzen Barrieren musst du halt abbauen als da erstmal. Und das ist im Prinzip dann das Implementieren oder ein Teil des Implementierens, ne? Des Durchsetzens.
Welche Argumente würdest du denn so einem Marketingleiter, der sagt, wir haben das aber immer Waschvollautomat genannt und das ist halt unsere Art von Kommunikation, so nennen wir das.
Ja.
Und jetzt kommst du mit so einem umgangssprachlichen Nicht-Fachbegriff, du SEO, wie gehst du dann vor?
Ja, also rein, das Schöne ist, diese ganzen Probleme, die wurden auch schon vor SEO gelöst. Also da kannst du dir wirklich einfach ein BWL-Standardbuch nehmen und irgendwie Implementierung nachlesen. Mhm. Und dann ist das da eigentlich genau beschrieben, wie das geht. Und das ist bei SEO dann halt nicht anders als bei anderen Unternehmensproblemen. Die BWL-Theorie, die geht da, unterscheidet da vor allen Dingen 3 Schritte, dass man sagt, da geht es um das Kennen, das Können und das Wollen. Mhm. Kennen ist, dass das erstmal zum Beispiel jetzt dieser Marketingleiter kurz vor der Rente, dass der erfährt irgendwie, es gibt sowas wie Google und das ist ein riesen Marktplatz und das Internet geht nicht von alleine wieder weg und das Suchvolumen für Waschmaschine ist so und so viel größer als für Waschvollautomat und solche Sachen, also das ist so ein bisschen dieses Kennen. Du musst dem wirklich da einfach die Fakten dann mal zeigen und da auch nicht irgendwie so eine arrogante Haltung haben, dass man denkt, irgendwie, ach, das muss er doch wissen oder wo hat er die letzten 10 Jahre gelebt.
Nein, sondern wertvolles Wissen weitergeben.
Genau, und gut aufbereitet. Also das ist dann auch dein verdammter Job als SEO, dass so, so aufzubereiten, dass das Kinder und Manager auch verstehen und dass das glasklar ist. Dass er sagt, okay, da jetzt verstehe ich es auch und dagegen kann ich ehrlich gesagt auch nichts mehr sagen.
Genau, also dass die Fakten dargestellt werden und akzeptierbar sind.
Das ist so dieses Kennen. Und vielleicht auch zeigst irgendwie, guck mal, die irgendwie Miele und Siemens und sonst wer, die machen das schon alle so und die ziehen ja links und rechts an uns vorbei. Und das kannst du vielleicht auch in irgendwelchen Umsatzzahlen oder so sehen. Dann steht er irgendwann so unter Druck, dass er das nicht mehr ignorieren kann, die Realität. Aber es dann auch wirklich kennt. Also das darf man nicht voraussetzen, dass er schon alles kennt. Und das ist dann halt dein Job, das ihm in Kenntnis zu setzen. Das Zweite ist dann das Können. Dass man dann erklärt halt, wie man das dann genau macht. Dass man sagt zum Beispiel, wir müssten das hier oben in den Titel reinschreiben und wir müssten das ja vielleicht in Description und in diesem Text und so irgendwie auch verlinken, also die Kategorie halt im Shop vielleicht so nennen und so weiter und so fort. Also dass er halt genau weiß, was ist denn da zu tun. Ganz konkret in Maßnahmen beschrieben, also je nachdem, wie man dann arbeitet, irgendwie von mir aus die Tickets da schon irgendwie ausformuliert dass er weiß, wenn er die Entscheidung treffen würde, was denn dann genau gemacht werden muss. Dieses Ganze können kann oder das geht dann auch runter, das betrifft jetzt ja nicht nur den Marketingleiter, das betrifft dann ja vielleicht auch irgendeinen Redakteur oder Produkttextschreiber, wer auch immer, die müssen halt geschult werden im Prinzip, wie geht denn das? Und dann der dritte Schritt ist eben das Wollen. Ist wahrscheinlich, wenn du feststellst, der will ja gar nicht, mit das Schwierigste. Dass da die Barrieren abzubauen, also das kannst du natürlich versuchen, irgendwie den zu begeistern. Also wichtig ist halt schon irgendwie rauszufinden, warum will der denn nicht? Also wo ist denn da der Stein im Schuh bei dem? Was piekt denn da? Und darauf halt dann individuell einzugehen. Also das kann, wie gesagt, sein, also es kann ja was ganz Simples sein, dass man sich die Ressourcen teilt und der einfach nicht will, dass er Ressourcen abgeben muss. Das ist jetzt kein urböses Motiv, sondern einfach, dass er sagt, ich brauche halt auch Ressourcen. Das ist ja sein gutes Recht. Und da kann man ja versuchen, zum Beispiel einen Kompromiss hinzukriegen und irgendwie zu verhandeln sinnvoll.
Oder auch die Benefits dieser Maßnahme darzustellen, sodass er selber halt einsieht, wenn er das macht, dass er die Ressourcen lieber abgibt.
Ja. Schwierig wird es halt, wenn der irgendeine Einstellung hat und das Motiv ist so, dass er einfach sagt, so, ich finde dich doof und ich finde SEO doof und ich will einfach nicht. Und ich habe die Macht, es nicht zu wollen und dich auszubremsen. Dann gibt es vielleicht irgendwann den Punkt, wo du es eskalieren lassen musst, dass das praktisch eine höhere Entscheidungsstufe dann irgendwie sagt, das machen wir aber jetzt trotzdem und wir nehmen die Bremse, die Blockade mal raus. Ist immer eine gewisse Gefahr, weil du dann vielleicht die Leute nicht wirklich mitnimmst. Also die bremsen dann vielleicht trotzdem weiter den Prozess.
Ja.
Die werden dann zwar gezwungen, es zu machen und dass das umgesetzt wird, aber wenn sie nicht ernsthaft dran glauben und begeistert sind, dann wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie es werden könnte.
Ja. Bei einzelnen SEO-Maßnahmen, die in einen größeren Zusammenhang eingebettet sind, also wenn man ein größeres Ziel vor Augen hat, bietet sich das ja auch an, ein Segment rauszulösen und es erstmal zu testen.
Ja.
Also so einen Zwischenschritt einzuziehen, um durch den Test dann den Erfolg zu zeigen und dann das Gesamt umzusetzen.
Ja. Also was ja auch besser ist, als direkt jetzt irgendwie zu zwingen, wäre sowas wie zum Beispiel das in sein Zielsystem aufzunehmen. Also wenn zum Beispiel zur Geschäftsführung sagen wir dem Marketingleiter, pass auf, du kriegst hier einen Bonus, nicht nur wenn du irgendwie schaffst, 100.000 Waschvollautomaten in den Handel zu drücken, in den stationären, sondern Ziel ist auch, dass wir 50.000 Waschmaschinen online verkaufen. Und nur dann kriegst du deinen Bonus oder vielleicht dann sogar noch mehr Bonus oder was auch immer. Dann hat er halt eine gewisse eigene Motivation zu sagen, wie ich will vielleicht auf einmal doch.
Ja, aber da müsstest du ja schon eine Stelle, die halt diese Entscheidungsmacht hat, das in das Zielsystem reinzuschreiben,
erzeugt haben. Also das gehört zum Implementieren halt ganz stark dazu, dass du, also als SEO bist du praktisch der Fachpromoter und du brauchst halt noch so einen Machtpromoter an deiner Seite. Ja. Und der sitzt idealerweise halt in der Geschäftsführung oder ist, hat den Weg zur Geschäftsführung. Mhm. Also der Machtpromoter kann natürlich auch irgendwie dein Technikabteilungsleiter sein, Marketingabteilungsleiter, wo auch immer SEO aufgehängt ist. Aber der dann zumindest eine Durchschlagskraft bis oben zur Geschäftsführung hat. Mhm. Und um dann eben auch so Zielsysteme anzupassen. Ne? Ja. Und wenn das nicht gegeben ist, also wenn du eben nicht so einen Machtpromoter an der Seite hast, dann wird es ganz schwierig. Ne? Dann musst du ja im Prinzip selbst als SEO da diese Begeisterung aufbauen. Also war vor einigen Monaten mal über so einen Begriff gestolpert, Change Agent, also ich finde, das beschreibt so ein bisschen was du oft als SEO in Unternehmen machen musst. Also viel geht es ja wirklich um Change, um Wechsel, um Veränderung, um Innovation. Eben dieser Anfang dieser Implementierung und Leute von dem Thema Online, Google, Suchmaschinen und so weiter zu begeistern. Ich meine, das ist ja auch alles faszinierend und gibt ja riesen Chancen. Es ist ja durchaus möglich, damit Leute zu begeistern. Ich habe das so oft erlebt, irgendwie in Seminaren, bei Vorträgen, dass Leute richtig euphorisch wurden sagten, wow, was für Möglichkeiten und lass uns das irgendwie anpacken und kannst du mir da helfen und richtig Bock drauf haben. Ja. Das bringt das Thema grundsätzlich ja schon mit. Das ist natürlich toll, wenn du das als SEO irgendwie entfachen kannst. Es gibt halt Leute, die warum auch immer da Barrieren gegen haben und die sich da nicht so leicht entflammen lassen mit ihrem Tatendrang.
Ja. Was ich noch ganz bemerkenswert finde, ist, wo in Unternehmen so ein gewisses SEO-Wissen vorhanden ist, das aber möglicherweise veraltet ist.
Ja.
Da stelle ich häufig fest, wenn ich mit erstens dem Primat der Nutzerorientierung komme, was für mich in der SERP liegt.
Ja.
Und das Zweite ist fast immer in der mobilen SERP. Also dass man das Device, nicht nur das Toggeln und das Simulieren vom mobilen Device am Laptop, sondern wirklich, ich gucke das meistens tatsächlich, ich habe mein Smartphone neben mir liegen und gucke das nach. Dass das schwer durchzusetzen ist. Also da, wenn so ein gewisses SEO-Wissen vorhanden ist, das weiterzutragen, dass, wenn das notwendig ist. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht so notwendig ist.
Also dann vielleicht wäre so ein bisschen die erste Stufe kennen, ne? Also dass also das Kennen dann so ein bisschen veraltet.
Ja.
Und sie müssen praktisch den aktuellen Stand kennen.
Und ja, und von. Ja.
Teilweise musst du denen halt auch so ein bisschen dieses Können dann irgendwie auch noch vermitteln, so nach dem Motto, und du kannst auch. Ja. Also, und ich zeig dir, wie du es kannst. Also, da kommen ja auch vielleicht schnell Bedenken, so, ach, da haben wir nicht genug Budget oder nicht genug Ressourcen. Ich habe den ganzen Tag schon so viel zu tun und jetzt, da kommen ja nur noch mehr Aufgaben. Vielleicht irgendwie so Wege aufzeigen, irgendwie, so dass das geht schon irgendwie und das ist gar nicht so schwierig und das ist gar nicht so teuer.
Ja, wenn man dann einmal Routinen eingeschliffen hat und wenn das einfach dazugehört, dann gibt es keine Rüstkosten mehr, dann ist die Hürde, das zu machen, nicht groß, sondern es ist einfach im täglichen Prozess mit drin. Ja, aber also wenn diese Barriere muss man halt manchmal auch abbauen und dann halt neue Wege und neue Prozesse zeigen.
Aber das ist eben zumindest so in Unternehmens Strukturen, meiner Meinung nach fast die zeitaufwendigste Aufgabe eines SEOs, also gar nicht dieses.
Kommunikation meinst du, oder?
Ja, also das Kennen, Können und Wollen praktisch sicherzustellen. Mhm. Dieses Fachliche, klar, das brauchst du auch noch, aber oft bist du halt auch im noch. Prinzip so ein Produkt- oder Projektmanager, der das dann halt da implementiert kriegt, das Ganze. Der Erfolg hängt halt davon extrem stark ab. Also was hast du von den besten SEO-Strategien, die du aber nicht irgendwie auf die Straße kriegst, ne?
Ja.
Das da daran scheitert es meist. Ja. Und das ist ja, also wenn man es auch beobachtet, das kann in Einzelunternehmen manchmal irgendwie eine Person sein, die da irgendwie eine Blockade ist und irgendwie, wenn du diese Blockade oder Barriere nicht abgebaut kriegst, in der Form, dass Leute da auch sich komplett dran aufreiben. Also, dass die irgendwann einfach so frustriert sind, dass sie das nicht umgesetzt kriegen, dass sie dann so innerlich irgendwann mal aufgeben oder so.
Trotz all der Stufen, die du gerade eben genannt hast, also auch trotz Eskalation?
Ja, also du musst da halt schon, wie gesagt, da gehört ja eigentlich dazu, also du musst ja auch irgendeinen Machtpromoter an deiner Seite haben. Kann ja auch sein, dass der irgendwie da nicht dich so richtig unterstützt oder sich da raushalten will oder so wie dem Beispiel, was ich da erzählte, irgendwie so, ich möchte jetzt eine Diskussion mit den Gesellschaftern anfangen und so. Wo ist die Angst praktisch größer? Da den muss man einfach klar machen, irgendwie, dass das Schlimmste ist irgendwie oft dann nichts zu machen oder so, also dass das Schädlichste ist und dass sie davon noch viel mehr Angst haben müssten. Manchmal ist der Weg, wie gesagt, dann auch die Angst aufzubauen. Ja, eine neue Angst aufzubauen. Also meine Angst ist noch viel schlimmer als die Angst, die du in eine andere Richtung hast und den dann halt in die passende Bereitschaft zu versetzen, dann doch mal was zu tun.
Man kann es auch sachlicher sagen, man kann ja die negativen Folgen von nichts tun oder vom Verhalten.
Ja, genau. Aber und deswegen darstellen. Rein in der Praxis finde ich, um erfolgreich SEO zu machen, gehört das einfach letztendlich mit dazu in Unternehmen. Wie gesagt, wenn du ein One-Man-Show bist, andere Geschichte. Aber in der Praxis, in Unternehmen gehört dieses, ich nenne es mal Spiel mit dazu. Und das musst du einigermaßen beherrschen, weil sonst wirst du nicht erfolgreich SEO da umgesetzt und durchgesetzt kriegen. Und deswegen bin ich halt überhaupt kein Fan von diesen Diskussionen, was ist SEO-Aufgabe nicht. Also ich finde, dieser Gedanke ist halt schon falsch. Ja. Also ist es alles notwendig, was notwendig ist, damit es erfolgreich wird. Und wenn es nachts SMS schreiben ist, das ist keine SEO-Kernkompetenz, aber wenn ich irgendwie merke, das ist vielleicht noch das, was den Unterschied ausmacht, dann mache ich auch das und dann würde ich auch ein Auto waschen. Also braucht selbst ein bisschen die Begeisterung, muss die umsetzen. Und was ich auch wichtig finde, ist, das trifft eben auch aufs Marketing zu, aber dann eben auch auf SEO, so dieses Selbstverständnis. Also ich finde, so 50% deiner Arbeit als SEO, als Marketingmensch, ist es, Informationen aus dem Unternehmen irgendwie in den Markt zu tragen. Also von mir aus deine Treffer bei Google zu platzieren und die Snippets zu schreiben und zu formulieren. Also dass irgendwie ein Teil des Unternehmens praktisch in Google sichtbar wird. Das ist definitiv eine SEO-Aufgabe irgendwie und wie die Treffer aussehen und die zu gestalten. Die andere Hälfte ist aber irgendwie Informationen aus dem Markt in das Unternehmen reinzutragen. Ja. Also zum Beispiel, was suchen denn die Leute? Wie ist das Suchvolumen? Was wünschen die sich? Was ist denn eigentlich die Suchintention? Wie müsste eigentlich mein Content sein? Wie müsste eigentlich sogar mein Produkt sein? Wonach fragt denn der Markt? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Pizza-Hersteller bin und ich sehe, ganz viele Leute suchen irgendwie nach veganer Pizza und wir haben gar keine vegane Pizza im Angebot, dann ist es auch als SEO, finde ich, meine Aufgabe, mal irgendwie zur Produktentwicklung hinzugehen und sagen, guck mal, vegane Pizza, Suchvolumen nimmt ihr seit 3 Jahren zu und wir haben das gar nicht, wollt ihr nicht mal drüber nachdenken. Es ist nicht meine Aufgabe, dass das dann tatsächlich passiert und gemacht wird, aber
die Information
das ist dann mit diesem Kennen wieder, kennen können wollen. Und also ich muss denen jetzt nicht erklären, wie man vegane Pizza herstellt, die es können und das wollen.
Im Zweifel kannst du das auch gar nicht. Ne?
Ich weiß es jetzt nicht, wie man industriell Pizza herstellt, aber das müssen die dann machen, aber zumindest die es kennen kann ich versorgen. Oder auch Beispiele aus der Praxis. Ich hatte jetzt, wir haben ein Newsletter bei Chefkoch. Da gibt es immer so das Rezept des Tages. Und ich habe ja als SEO irgendwie, kriege ich ja mit, was gerade so die Search-Trends sind. Was wird gerade diese Woche mehr gesucht als noch vor einer Woche. Das ist zum Beispiel gerade irgendwie, oder klassischerweise immer all das, was irgendwie von den Bäumen fällt, das wollen die Leute dann irgendwie verkochen. Also Zucchini ist gerade, alles mit Zucchini läuft gerade sehr stark, dass die Leute nicht wissen, wohin mit meinen ganzen Zucchinis in irgendwelche Gerichte packen. Und irgendwann, wenn die Äpfel reif sind, dann ist es irgendwie Apfelkuchen und was weiß ich was. Okay. Auf jeden Fall, das sehe ich ja alles in meinen Search-Trend-Daten in der Search-Konsole, irgendwie was gerade wächst an Suchanfragen. da habe ich gesagt, das ist doch super spannend, irgendwie schreibt das doch mit in den Newsletter rein. Dann können die Leute das bei Chefkoch halt die passenden Seiten da direkt kriegen und hier sind halt die besten Zucchini-Rezepte und hier sind die besten Apfelkuchen-Rezepte. Das merken ja auch, dass die ja selbst wissen irgendwie, oh, da habe ich auch gerade Bedarf dran. Und das macht einfach das Produkt-Newsletter wesentlich besser. Es ist jetzt überhaupt natürlich nicht mein Job, mich irgendwie um den Newsletter zu kümmern. Das ist überhaupt nicht SEO, in keiner Weise. Aber ich kann mit den SEO-Daten unsere Produkte besser machen. Ja. Und die Schiene, finde ich, sollte man mitdenken. Und das ist nie verkehrt, das zu machen, da irgendwie Engagement zu zeigen und über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, die Infos, die ich irgendwie als SEO mitkriege, wie kann ich helfen? Das kann auch für UX, UI total hilfreich sein, dass man sieht, ja, guck mal, diese Art von Landingpages, die funktioniert immer super bei Google. Die hat einfach, die kommt häufiger auf Base, die kommt häufiger auf die erste Suchergebnisseite. Wenn du da von mir aus irgendwie ein großes Hero-Picture oder so hast, das ein bisschen emotionaler ist oder auch nicht. Oder irgendwie eine Liste, nicht eine Liste, Inhaltsverzeichnis, nicht Inhaltsverzeichnis, was auch immer. Aber das merkst du ja, du kriegst ja irgendwann, ein SEO hat das ein Gefühl, was für ein Seitentyp da irgendwie gerade gut ankommt bei den Rankings, wenn du halt auch mal so ein bisschen links und rechts schaust und die anderen Seiten anschaust. Und die Info kannst du einfach deinen UX-Lern weitergeben und sagen, hier, guck mal, ich habe hier 10 Beispiele von anderen Websites und ich guck dir mal die Ranking-Verteilung an und man sieht das gleiche Muster, die machen das alles so nach diesem Schema hier. Das kommt anscheinend, also und der Google-Algorithmus selbst wird das nicht bevorzugen, sondern die Nutzer werden es bevorzugen und deswegen rankt es gut. Und also kommt es bei Nutzern gut an und das ist auch in keiner UX-Studie erwähnt, aber man sieht hier die Ergebnisse. Wollen wir das nicht auch mal so testen? Und
genau, aufbereiten kannst du zum Beispiel mit einem Arztchart, wo du einen Content-Vergleich zum Beispiel machen kannst.
Genau, und dann von mir aus AB-Tests irgendwie fährst, geht dann inzwischen sogar mit dem Y-Tool, dass du dann da einfach zwei Seitentypen vielleicht gegeneinander antreten lässt und guckst, was dann besser funktioniert.
Und einfach, also damit erzeugst du ja Evidenz.
Ja, und natürlich ist UX nicht in erster Linie eine SEO-Aufgabe, aber ich kann
beitragen
kannst UX, das Team unterstützen, indem ich Informationen aus SEO denen zutrage und das ist dann wieder dieses Kennen. Für dieses Kennen muss ich als SEO einfach sorgen, im Unternehmen. Und da finde ich, gibt es keine logische Grenze, irgendwie zu sagen, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht verantwortlich. Ich hätte die Info, aber es ist ja nicht mein Job, dem das zu sagen.
Das ist aber ohnehin eine Wahrnehmung, die ich jetzt so in den letzten Jahren mitkriege. Also SEO als Herrschaftswissen, was es vielleicht früher mal gab, dass Leute irgendwie auf ihrem SEO-Wissen gesessen haben, sehe ich überhaupt nicht. Also es ist wirklich, es geht zum in Richtung Teilen und SEO wirklich ins gesamte Unternehmen.
Da hat es halt so einen riesigen Wandel stattgefunden. Früher waren das halt so Rockstars und Zauberer und man wusste halt nicht, wie sie es eigentlich machen.
Blackbox
und so. Das ist aber auch dann was, worauf sich Unternehmen total ungern einlassen.
Ja, natürlich.
Die wollen ja schon maximale Transparenz und Planbarkeit. Und da nicht irgendwie irgendein Hokuspokus da irgendwie vertrauen oder nicht vertrauen. Ja. Und danach ernsthaft dann wichtige Entscheidungen irgendwie treffen. Damit das seriöse Unternehmen platziert werden konnte, was ja passiert ist die letzten Jahre, musste es transparent werden. Ja. Genau.
Definitiv.
Ich habe übrigens eine Präsentation, die nennt sich SEO erfolgreich in Unternehmen implementieren. Die ist schon uralt. Also ich glaube, die ist schon von 2009 oder irgendwann. Oh,
das ist wirklich uralt.
Aber daran hat sich halt eigentlich überhaupt nichts geändert, rein fachlich, weil, wie gesagt, das Problem wurde schon vor SEO gelöst. Das ist einfach, das ist eigentlich BWL. Ich hatte das mal für die Campix, SEO Campix war das mal eine Präsentation gemacht. Packen wir auch in die Shownotes den Link. Da hatte ich mir wirklich einfach mal mein Meffert Marketing Management Buch genommen und das praktisch in SEO übersetzt und da ein paar Charts zusammengestellt, dass man das einfach mal so kurz kompakt dann hat. Sieht natürlich auch ein bisschen aus wie 2009 von den Folien, aber
so 2009.
Inhaltlich passt das alles noch und bringt, glaube ich, noch auf den Punkt. Können wir da verlinken. Gut, dann kommen wir noch zu den SEO-Jobs. Ne? Mhm. zum Schluss? Oder hast du noch bei SEO-Durchsetzen irgendwas?
Nö.
Haben wir, glaube ich, gut mal durchgesprochen. SEO-Jobs. Ja, spannend hier.
Finde ich auch. Meine Stadt.de sucht einen Head of SEO
genau.
In Köln.
Dein alter Job eigentlich. Mhm. Nicht eigentlich, dein alter Job. Mhm. Da, bevor du es selbstständig gemacht hast. Und ja, die suchen jetzt gerade neuen Head of SEO. Ich weiß gar nicht, der jetzige, ob der dann geht. Ich hatte nicht mit ihm gesprochen. Spannend, aber auch herausfordernd, oder?
Würde ich auch sagen. Also der Markt hat sich da verändert im lokalen SEO und ich glaube, dass es gar nicht verkehrt wäre, mal über einen Strategiewechsel nachzudenken. Ja. Also die Methoden von, die man vielleicht bisher angewendet hat, vielleicht sind die erneuerungswürdig.
Also als da ging es, war glaube ich meine Stadt noch irgendwie so bei 400 Punkten im Sichtbarkeitsindex.
Ja.
Wäre man auch heute Top 10 mit.
Da. Ein bisschen Charts versetzen. Ja,
ich glaube, jetzt sind es so knapp über 100. Glaubst du, dass man noch mal da zurückkommen könnte?
Mit dem Strategiewechsel sehe ich da noch immer sehr viel Musik drin. Aber mit den überkommenen Methoden wird das nicht mehr gehen. Also
Advertiser-generated Content wird schwierig, oder?
Mit nur Advertiser-generated Content würde es schwierig, ja. Definitiv.
Ja, auf jeden Fall, wer da gute Ideen hat und Lust hat, in Köln, meine Stadt.de, Head of SEO. Ja, dann ein bisschen ähnliche Richtung wie meine Stadt.de. Also Teil Wettbewerber in einem Segment ist hier DTM, Deutsche Telemedien GmbH. Die suchen auch einen Senior SEO Manager. Was heißt auch? Bei meine Stadt war es Head of SEO und hier Senior SEO Manager. Wer es nicht kennt, das ist so praktisch der Verband der gelben Seiten, weißen Seiten, also irgendwie das Telefonbuch.de, gelbeseiten.de, zu Geschichten, das sind ja alles so ein bisschen so lokale Verlagsbarone, die Gebietsrechte an diesem ja, sehr traditionellen Produkt haben, was ja eigentlich jeder in Deutschland kennt. Mhm. Oder zumindest meine Generation kennt es noch. Ich weiß gar nicht, ob die jüngsten Generationen denen das noch was sagt.
Die werden sicherlich auch darüber
sprechen. Ja. Aber die kennen es nicht mal, dass das im Haus rumliegt. Nee. Also früher, das war ja schon Standard, dass man so ein Ding im Haus liegen hatte.
Ich habe dir doch neulich mal, wo ich nochmal so ein Buch irgendwo gesehen hatte, habe ich dir ein Foto geschickt.
Also manchmal wird das noch so auf Paletten irgendwo so angeboten. Gelassen, aber früher hat man das ja ins Haus direkt reinbekommen. Ja. Dann war es so Paletten irgendwo, man kann es mitnehmen. Ja. Aber sieht man auch immer seltener. Ja. Die mussten irgendwann auch online machen. Auf jeden Fall, die suchen auch ein Senior SEO. Und dann eigentlich nochmal die Richtung, also wem das als Auswahl noch nicht reicht, wer da gerne unterwegs ist. 11880 sucht auch noch einen Senior Manager. Und während das eine in Köln war, dann DTM in Frankfurt, sagt 11880, du darfst das auch im Homeoffice machen.
Ja.
Genau. Aber lustigerweise drei da irgendwie aus einer, ja, die direkt im Wettbewerb stehen, suchen da gerade ihre SEOs. Dann haben wir für Radl-Fans, Bike24 sucht auch einen Senior SEO-Manager. Viele Seniors, ne? Mhm. Die gerade gesucht werden. Ist oft dann ja auch so ein, dass das so weitergeht. Einer verlässt das Unternehmen und dann so wechselt so wie Kettenreaktion, ja, genau. So wie bei Fußballspielern. dann muss der Platz ja wieder ersetzt werden und dann wird wieder wo einer frei. Und auch da direkt ein Wettbewerber, das Fahrrad XXL. In Frankfurt sitzen die auch so, Bike24 Dresden, was habe ich gesagt. Und Fahrrad XXL sucht einen SEO-Content-Manager, Managerin. Genau. Dann haben wir noch Statista, finde ich auch interessant. SEO-Manager Content in Hamburg. Also wer es nicht kennt, die wenn man irgendeinen statistischen Kram sucht, ranken die meist. Ich finde, also ich hätte keinen Bock für die zu arbeiten, muss ich sagen.
Warum?
Ich mag das Produkt insofern nicht, weil die, ich finde, die klauen teilweise, also klauen, in Anführungsstrichen, ich bitte jetzt juristisch mich da irgendwie festnageln, die Contents, also die haben damals bei Systrix noch gearbeitet, habe dann teilweise auch irgendwelche Auswertungen von uns da einfach übernommen. Also nicht mal gefragt, fand ich nicht in Ordnung, da einfach, also wenn Systrix ausgewertet hat, keine Ahnung, wie viele DE-Domains und bla 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 irgendwie was machen und vergleicht, dann haben die das einfach bei sich veröffentlicht. Und dann machen sie auch gerne, dass sie gar nicht die Quelle nennen, sondern du musst im Prinzip erst zahlender Kunde sein, um dann die Quellangabe lesen zu können.
Da ich da einen Account habe, nicht.
Ja gut, du siehst es dann natürlich als ja. Zahlender Kunde und ich finde das von den Geschäftspraktiken ein bisschen schwierig. Also hat Chefkoch eindeutig besseres Karma, finde ich.
Aber ja, in einem Segment was Interessantes. Ja. Und Statista hat ja. In vielen Segmenten
interessante ja. Aber
Informationen.
Es ist definitiv eine super interessante Nische. Genau. Und vielleicht kann man als SEO, wir haben es ja gerade gesprochen über Implementierung, auch sagen, irgendwie, die würden noch besser ranken, wenn die irgendwie vielleicht noch transparenter rüberkämen und noch vertrauenswürdiger wären. Und als SEO, das, was ich gerade bemängelt habe, kann man ja versuchen, dann da durchzusetzen im Unternehmen ja, zu sagen.
Wobei ich jetzt mal hier widersprechen muss. Also ich kann das nicht nachvollziehen, also, was du da so rantest. Ja, okay. Mit charmanter Stimme. Also ich sehe das ja. Anders.
Also du findest... ja, ordnest sie anders ein. Mhm. Aber nächster Punkt, mal gucken, ob wir uns da einig sind. Flaschenpost sucht auch einen Senior SEO. Wahnsinn, wie viele Seniors. In Münster, im wunderschönen Münster.
Wo es auch Wurst gibt und Birnen.
Ja, ne? wo ich studiert habe und Wurst gegessen habe. Das ist so ein Bringservice, wer es nicht kennt, also die halt Getränke nach Hause liefern. Ich glaube, für sehr viel Geld von Oetker gekauft wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Und glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mitmischen wollen bei diesem Fast-Commerce-Geschichten, also wie Gorillas und Flink und so weiter, das zu sagen, wir können ja eigentlich nicht nur Getränkekisten liefern, wir können ja eigentlich auch Supermarktartikel an sich liefern. Finde ich mega spannend, auch mit dem Sitz Münster. Münster ist gut, oder? Kennst du jetzt ja Münster?
Ja, ich bin da einmal durchgegangen mit dir, weil du uns das zeigen wolltest.
Genau.
Münster ist eine sehr schöne Stadt, aber nicht so schön wie Bonn.
Diesen Sommer Münster mal besucht, der auf alten Studienwegen. Aber es ist schon sehr studentisch und schön und viele Fahrräder.
Bonn ist auch sehr studentisch und sehr schön.
Diese tollen Tatort und das ist schon eine tolle Stadt.
Aber wir haben keinen Beethoven.
Ja. Und es gibt, glaube ich, nicht so viele tolle SEO-Jobs in Münster. Also das ist vielleicht der einzig tolle SEO-Job in Münster.
Flaschenpost ist spannend.
Ja. Und kann im schönen Münsterland wohnen, hat keine Berge im Weg, kann da frei blicken. Flaschenpost ist eine tolle Aufgabe, hat Perspektive. Also finde ich einen richtig spannenden Job.
Und außerdem steht da Münster oder Berlin.
Ja gut. Aber man kann auch Münster sagen. Genau. Und wo wir schon beim schönen Münsterland sind, nah dran ist dann der Landwirtschaftsverlag, wobei der in München sitzt. Aber
wie kriegst du das jetzt?
Ja, im Münsterland gibt es auch viele Landwirte, hallo.
Okay.
Also die haben da viele Kunden, der Landwirtschaftsverlag im Münsterland.
Okay.
Also auf jeden Fall, die suchen SEO-Manager, der Deutsche Landwirtschaftsverlag. Und ich glaube, ich hatte die mal im Seminar in München sitzen, im Systrix-Seminar. Das ist interessanter, also das ist ja schon ein Riesenmarkt. Also Deutschland hat immer noch sehr viele Landwirte, auch als Industrieland. Die drehen auch einen Haufen Umsatz und Geld. Also Nahrung ist, Food ist eine Riesenbranche. Und die brauchen ja Landwirtschaftsgeräte. Das ist auch ein Riesenmarkt, diese ganzen Traktoren und sowas. Auch eine Riesenbegeisterung. Also das sind ja so Sachen als Nichtlandwirt, die man so teilweise gar nicht so mitkriegt. Aber das gibt es ja Riesenbegeisterungen dafür. Und die haben, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Titeln, das ist nicht nur einer. Also wer Interesse so an in diesem Bereich hat, ist glaube ich, auch mega spannend. Und ich glaube, du hast da auch wahrscheinlich relativ wenig Wettbewerber. Also da, ich glaube, wenn du da ein paar gute Ideen hast und irgendwie so einen guten Verlag hinter dir, also auch, also die Power hast und die Kompetenz, den Content und die Ressourcen, stößt du da, glaube ich, nicht auf, auf irgendwie 2 Dutzend Wettbewerber. Also ein Platz in Top Ten ist da wahrscheinlich immer drin. Jedes Keyword, was du willst. Auch interessant. Das waren die Jobs für diesen Monat.
Genau. Und das war auch die Folge
Nummer 6. Super, dass wir 6 geschafft haben. Also ist ja praktisch Jubiläum, ein halbes Jahr haben wir jetzt geschafft.
Und aber durch ist man doch erst mit 7 Folgen, oder?
Habe ich dir mal erzählt. Also ich habe mal irgendeine Statistik gehört, dass die meisten Podcasts scheitern, dass sie nicht Folge 7 schaffen. Dass sie vorher irgendwann aufgeben. Also schon entweder direkt nach der ersten Folge oder bei den ersten Folgen. Wird bei uns natürlich nicht passieren, weil wir sind ja auch Nummer 1 in Zypern. In Zypern. Das motiviert uns. Und das trägt uns auch durch die nächsten 6 Folgen jetzt erstmal. Trotzdem, gebt uns gerne irgendwie Feedback und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt vor allen Dingen. Also wir kriegen immer noch viel zu wenig Fragen. Finde ich, schreibt eure SEO-Fragen an podcast@seo-date.com. Bewertet uns bei iTunes gerne mit 5 Sternen. Wir haben noch eine Bewertung bekommen im letzten Monat, da auch vielen, vielen Dank. Ja, wir sind motiviert, wir machen weiter. Bleibt gesund.
Und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Folgen. Du musst noch hier den Abspann kurbeln. Ja. Okay. Tschüss.
Tschüss.